Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Emma, der Matratze.
Also, ich habe das Emma Originalkissen getestet. Und das Kissen ist wirklich gut, da kann ich nicht sagen. Ich habe da fein drauf geschlafen. Du weißt, ich bin ein sehr muskulöser Typ. Ich kann zum Beispiel schwer auf der Seite schlafen, weil da meine krasse Rücken- und Schultermuskulatur im Weg ist. Aber durch das Emma Originalkissen ging das alles sehr gut. Ich habe mein kleines Köpfchen darauf gelegt und habe von dir geträumt, Rani, dir in einem Whirlpool voll Mäusespeck. Das war wirklich schön. Ich weiß nicht, ob das an dem Kissen lag, dass ich davon geträumt habe, aber ich habe auf jeden Fall geschlafen wie ein kleiner Prinz.
Ich habe tatsächlich auch das Emma-Kissen zu Hause und habe das mal ein paar Nächte ausprobiert. Ich habe sonst so ein Tempura-Kissen und ich habe auf dem Emma-Kissen auch gut geschlafen. Vor allem ist das ein Ticken höher als das andere und das ist bei meinen breiten Schultern sehr, sehr angenehm und bei meinem schweren Kopf mit dem großen Gehirn drin. Ist super. Also hat mir wirklich sehr gut gefallen. Für deinen leichten Kopf war es ja ein bisschen zu hoch, aber wie du weißt, du kannst Lagen rausnehmen.
Ich habe das modular angepasst an meine wundervolle Kopfform und jetzt liege ich da drauf, einfach wie die Prinzessin auf der Erbse. Ist wundervoll.
Ansonsten, wenn ihr kein Interesse an dem Kissen habt, könnt ihr auch gerne mal die Emma One Matratze ausprobieren. Emma One ist Testsieger mit Bestnote aller bisher von Stiftung Warentest getesteten Matratzen. Und unter den hunderten bisher getesteten Matratzen wurde keine besser getestet als Emma One. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes oder auf www.emma-matratze.de. Ihr könnt die Emma One Matratze risikofrei 100 Tage testen und im schlimmsten Fall, wenn es euch nicht gefällt, wieder zurückgeben. Und wenn ihr euch eine kaufen wollt, dann benutzt doch am besten noch den Code AAA. Da bekommt ihr nämlich noch 12% Rabatt aufs gesamte Sortiment. Und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch, präsentiert von Emma, der Matratze.
Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1, 2, 3, 4. Eins. Stopp! Neue Position. Und nun an die Stange.
Ja, Meister.
Ich meine diese. Gut durchdrücken, Rosi.
Ach, du lieber Schreck, mein Trikot ist geplatzt.
Tatsächlich?
Oh, Herr Felix, Sie sind in meine Pflaume gerutscht.
Stimmt.
Stimmt.
Und wie ist es bei Ihnen, Silvia?
Mein Trikot spannt so am Arsch. Ich kann gar nicht...
Jupp, hol mal die Schere.
Gern, Boss. Hier.
Mhm. Vorsicht, schneiden Sie mir keine zweite Fotze rein.
Was?
Keine Sorge. Ihr jetziges Loch reicht mir vollkommen.
Oh mein Gott.
Wann geht's denn endlich weiter?
Sofort. Hier bitte, Jupp. Hier, Aufstellung. Bitte. Und eins, und
im
zwei,
Takt.
Und drei,
und vier.
Ellen, Sie halten ja den Rhythmus nicht. Moment.
Ich helfe mit meinem Rhythmusstab.
Jetzt weiter. So geht der Takt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Also wenn Sie wieder mit Ihren Schweinereien anfangen, dann höre ich auf.
Was heißt Schweinereien? Das ist modernes Balletttraining. 1, 2, 3, 4.
Um das Ficken zu lernen, brauche ich Ihren lausigen Pimmel nicht. Für sowas habe ich genug Schwänze.
Sie verkommenes Ding. Ich weigere mich, eine solche Sau in Zukunft zu unterrichten. Gehen Sie nach Hause. 1, 2, 3, 4.
Das ist ja richtig Drama mit drin.
Beim Ficken. Der Schwanz soll ihn abfaulen.
Oh Gott.
Der Schwanz soll ihn abfaulen.
Ich habe bis eben gedacht, das wäre eine Klavierstunde.
Nein, das war Ballett.
Das war Ballett.
Das war Ballett mit dem Takt.
1, 2, 3, 4.
Und wie wir Musiker alle wissen, zählt man da nicht bis 4, weil der Viervierteltakt ist langweilig, sondern man macht das mit dem 10-Vierteltakt. Man zählt immer bis 10.
Da merkt man immer deinen Oboenkurs im Alter von 10 bis 12, ja, den schön, du dir, ne, gegeben hast. Immer schön die Oboe geblasen in Essen-Altendorf.
Wenn man so ein großes Rohr hat, dann...
Oh Gott, Reinhard, das ist eine Scheiße wieder gewesen. Das war wieder schön, 70er, ne? Weil die Frauen hießen Rosi und Ellen.
Ja, das war 70er.
Das war 70er. Ja. Ein anderes Frauenbild, das wir heute nicht mehr unterstützen können, über das wir aber uns trotzdem als junge Männer der Aufklärung und Feministen amüsieren dürfen.
Ja.
Habe ich das formuliert?
Ja, das
wir verklagt?
Wunderschön formuliert.
Das ist ja, viele Hörer, die uns hören, sind ja Frauen, Reinhard.
Ja, wundert mich auch.
Wobei ich glaube, dass es letztlich an der Sexiness liegt.
Nee, das liegt am Audioformat, weil kein Bild dabei ist.
Ja. Die letzte hat mir jemand geschrieben, ein Bild von uns beiden gepostet und da hat einer wirklich drunter geschrieben, ein Mädel, oh Gott, so sieht Reini aus, ich hatte ihn mir immer ganz anders vorgestellt. Ich weiß nicht, wie sie dich vorgestellt hat. Ich habe ja heute eine exklusive Situation. Normalerweise muss ich mir immer mein großes Reini-Sammelalbum angucken, wo ich diese ganzen Bilder von dir in verschiedenen Badewäschen habe. Aber heute sitzt du vor mir, Reinhard. Eine der wenigen Folgen Alliteration. Ich glaube, die einzige, die wir jemals in einem Raum aufgenommen haben, oder?
Ja, das könnte gut sein. Das ist durch Zufall, weil ich hier bin. Und ich hoffe auch.
Ich bin auch hier.
Ja, ich weiß. Das macht es nicht besser. Ich bin immer irritiert, ob du das bist oder die Schweinelampe auf deinem Tisch.
Ich habe eine schöne Schweinelampe. Wir sitzen in meinem Wohnzimmer in Schloss Bielendorfer. Reini ist eben hier rübergebracht worden von meinem Security-Team. Der ist ordentlich abgeklopft worden. Man hat ihm die Analsonde entfernt, hat ihm GPS in den Rücken gedrückt und jetzt sitzt er hier und wir nehmen gemeinsam auf. Wir können uns das erste Mal in die Augen gucken. Allerdings glotzt er die ganze Zeit auf seinen Bildschirm. Was machst du denn da, Reini?
Ich gucke gerade, weil wir haben ja hier eine neue Aufnahmesituation. Wir sitzen nebeneinander mit den gleichen Mikrofonen und da du so brüllst, landet dein Signal auch auf meiner Spur und andersrum. Das alles, also wenn diese Folge komisch klingen sollte und anders als sonst, tut es mir leid. Das ist an der Situation, weil wir spontan aufgenommen haben, weil gestern Abend, da war der Herr Bielendorfer zu müde, um noch aufzunehmen.
Er hat das so
hingedreht, dass ich was dagegen gehabt hätte. Ich habe nur gesagt, das ist keine gute Idee, weil du gerade schon beim Bier eingepennt bist.
Das ist richtig, aber ich bin jemand, weißt du, ich sammle einfach Energie in diesem kurzen Nickerchen. In so einem kurzen Nickerchen liegt bei mir die ganze Kraft, so saftig wie ein kleines Steak, kann man sagen. Und danach bin ich wieder voll auf Power geschaltet. Wir haben gestern zusammen Fußball geguckt, das war sehr schön.
Oh, das war wunderschön.
Es war wichtig, mit jemandem zusammenzuschauen, der eine solche Expertise wie du aufweist.
Die in den weißen Trikots haben gewonnen, habe ich gesehen.
Das waren die Deutschen, ja, genau, Reinhard. Und man muss ja wirklich sagen, ich habe wirklich schon, also selbst mit Otto Fußball gucken ist erquickender, weil man die Ahnung, weil man die Vermutung hat, Otto versteht irgendwas vom Fußball. In deinem Fall ist es ja komplett sinnlos. Du hast ja wirklich gar keine Ahnung. Du weißt nicht, wer das spielt, wo das spielt. Das interessiert dich auch nicht und laberst die ganze Zeit rein.
Das ist der Punkt. Es ist nicht so, dass ich keine Ahnung habe. Also ich weiß auch, was Abseits ist. Ich könnte eventuell sogar eine Abseitsfalle erklären. Ich weiß, wann es eine Ecke gibt, einen Freistoß, Elfmeter und was weiß ich nicht alles. Der Punkt ist, es ist mir egal.
Es ist mir egal.
Ja, genau.
Ist natürlich auch eine Aussage, aber die Deutschen haben gewonnen, Reinhard. Das ist mir nicht egal. 4-2 für unser deutsches Kader, von dem ich exakt 3 Leute kenne. Neuer, Müller und Groß. Nee, und Hummels. Also 4 Leute kenne ich von unseren 22 Jungs. Die anderen habe ich alle noch nie gesehen, aber scheinen mir gute Burschen zu sein, weil sie gestern Ronaldo den Hintern versohlt haben. War ein schönes Spiel, oder? Also
ja,
ich finde ein schönes Spiel zum Angucken.
Ja, wie ich gestern auch schon gesagt und dann auch vertwittert habe, seitdem ich kein Duplo mehr esse, kenne ich eh keinen mehr davon. Nix.
Ist denn in Duplos, sind da überhaupt noch Sammelbilder drin?
Nee,
Reinhard?
Das haben uns viele geschrieben, ist nicht mehr.
Du, ist
musst,
nicht mehr,
du,
ne?
musst, du musst jetzt online so einen Code anfordern. Also die wollen
und
nicht
dann kriegst
nur,
du ein Panini-Bildchen gesendet als Mail oder
ich,
was?
Ich hab, nee, irgendwie per Post oder so. Also die wollen auf jeden Fall deine Daten haben und weniger Druck. Es ist natürlich alles im Sinne des Umweltschutzes.
Natürlich, natürlich. Ich habe früher noch 20 Hanuta gegessen und behauptet, dass es daran lag, dass ich ein Bild von Rudi Völler suche. Ist gar nicht wahr gewesen. Ich habe einfach so viel gefressen.
Also ich erinnere mich noch dran, als kleines Kind das rausgepopelt zu haben. Aus dem Hanuta und auf meine Stickerwand.
Also ich habe gedacht, du hättest dann Rudi Völler gegessen, das Hanuta liegen lassen. Rudi Völler schmeckt aber heute gut.
Tante Käthe. hast du damals als Kind so eine Stickerwand oder so? Oder irgendwo, irgendwas, wo du Sticker draufgeklebt und gesammelt hast?
Ich hatte kein Panini-Fußball-Sammelalbum, weil ich mich als Kind wirklich für Fußball überhaupt nicht interessiert habe. Ich hatte ein Stickerheft, das hatte man in der 3., 4. Klasse 1990, hatte man ein Stickerheft. Kennst du das nicht mehr mit den Stickern, die man am Kiosk dann kaufen konnte?
Ja klar, da wollte ich, also das habe ich witzigerweise in meiner Liste von Themen, über die wir irgendwann mal reden können, wenn uns die Themen ausgehen.
Da hast du Stickerhefte geschrieben?
Ja, ohne Scheiß, warte mal, wo habe ich es denn geschrieben? Irgendwo hier habe ich, da, Stickeralbum und Freundeheft.
Ich hätte behauptet, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben, weil das war eine meiner, ich würde sagen, mit 7 Jahren war das mein wertvollster Besitz. Wobei man sagen muss, dass der Besitz eines 7-Jährigen insgesamt recht wertlos ist, aber ich hatte dieses Sticker.
Es kommt darauf an, wo du groß wirst. Also in Dubai kann der Besitz eines 7-Jährigen durchaus genau.
Mein persönlicher Sticker-Helikopter, auf den ich meine Sticker klebe. Nein, aber ich hatte dieses Album und ich weiß noch genau, dass ich so ein ganz seltsamer, weil guck mal, ne, bei Fußballern ist ja relativ klar, was der Lore ist. Ne? Also so ein bisschen, alle Fußballer kennt man, die man in sein Panini-Sammelalbum klebt und die richtig erfolgreichen Fußballer sind dann die, die viel wert sind. Ne? So wie bei Wrestling-Karten damals auch. Ne? Also Hulk Hogan war mehr wert als irgendwie der zweite Schwibschwager der Bushwackers. Und Ronaldo ist heute als Fußballkarte mehr wert als, was weiß ich, der Stürmer von Rot-Weiß Essen. Bei den Stickern wiederum gab es ja gar keine natürliche Reihenfolge. Stimmt. Die hat sich eher durch Konsens gebildet.
Ja, aber auch da gab es, gab Stoffsticker.
Oh ja, Stoffsticker.
Glitzersticker. Glitzersticker, gab es sonst noch irgendwas? Welche, die leuchten. Leuchten im Dunkeln.
Und das war the shit. Also ja. die leuchtenden Stoffsticker, die es gab, damit bist du theoretisch, da bist du wie, weiß ich nicht, Kanye West auf eine Party voll mit leicht bekleideten Stripperinnen gelaufen. Wenn du die hattest, wenn du das Album voll hattest mit leuchtenden Panda-Stickern, dann konntest du auf der Kinderdisco 1991 im Pfarrheim Gelsenkirchen Süd, in dem ich manchmal rumgehangen habe, obwohl ich ja kein Christ bin, aber ich bin manchmal hingegangen, Kinderdisco abzuziehen. Wenn du damit reingekommen bist, hattest du direkt die Bitches an den Füßen. Wirklich. Das ist das Allerheißeste
gewesen. Also das jetzt aus dem Kontext gerissen, ne? Also ich bin, ne, ich bin manchmal hingegangen zu Kinderdisco, um die Bitches abzuziehen.
Das Einzige, was es etwas weniger oder etwas legaler macht, ist, ich war selber erst 8. Also dementsprechend, ja, wenn ich 19 gewesen wäre, wäre schwierig. Aber diese Sticker-Album, ich weiß nicht, wie ich fühlen würde, wenn ich das heute noch mal in Händen halten könnte. Ich kann dir noch relativ genau sagen, was da drin war. Ich hatte natürlich die Glitzer-Dinos, ich hatte die Stoff-Pandas und ich hatte einen Stoff-Koala, der sogar Übergröße hatte, weil die waren ja alle nur so groß wie ein Daumennagel und ich hatte einen, aber, der war fast so groß wie ein 5-Mark-Stück.
Aber die waren also die waren nicht viereckig oder so, sondern gecuttet, also so Kontur gecuttet damals.
Ja klar, die waren alle Kontur gecuttet. Ne?
Das kennt man heute nicht mehr. Heute kennst du nur noch diese viereckigen, ne, Panini-Heft auf, rein und also diese Panini-Mafia.
Aber ist das so ein Gelsenkirchen-Essen-Ding gewesen oder hatten Kinder unserer Generation dieses Sticker-Album?
Nee, ich glaube, Kinder unserer Generation hatten dieses Sticker-Album. Grundschule, das war aber auch Grundschule. Das
war
so
eindeutig Grundschule.
Grundschule, so vierte Klasse oder so, da gab es dritte, vierte Klasse, da gab es dieses Sticker-Album. Und das war die gleiche Zeit, in der es auch diese Freunde-Bücher gab, die du rumgegeben hast.
Die gab es ja auch dann später noch. Die gab es so Poesiealbum-mäßig, meinst du, ne? Wo man dann eingetragen hat, ich bin dein Freund und meine Hobbys sind Essen, Lesen, ja, die, und Laufen.
Die auch so vorgefertigt waren, wo man oben links so ein Bild, also so Steckbrief, so ein Bild einkleben, genau. Und was sind deine Hobbys und was wünschst du dir und einen Spruch, wo man ganz, was ganz, ganz Tiefgründiges immer hingeschrieben hat.
Hat mir letztens jemand geschickt, weil mein Vater sich als Lehrer immer leidenschaftlich gerne in diese Bücher eingetragen hat. Und da hat mir jemand geschrieben, dein Vater war mein Lehrer. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz, ob ich das hier direkt finde. Da, der sympathische Jörg. Nee, stimmt nicht, Jörg war es nicht. Warte, ich hab's gleich. Komm schon, wo ist es? Warte. Es dauert einen Augenblick, weil ich muss einmal kurz gucken. Ich komme aus der Nähe, lalalala, wieder er.
Super interessant.
Reini, ich will das doch kurz vorlesen, weil mein Vater das mir doch, warte.
Wir hören alten Herren beim Googlen.
Ja, zu. Es ist doch gut, ich muss es doch irgendwie, Schüler, habe ich das, jetzt weiß ich, wie ich es finde. Okay, warte, ich weiß, wie ich es finde, ich habe es sofort.
Ich suche nach
jedenfalls
Vater.
Gruß an deinen Vater von einem gewissen Lothar. Und der hat mir auch das Bild mitgeschickt von meinem Vater, wie er das dort eingetragen hat, Reini. Und jetzt wirst du dich gleich beömmeln. Das ist die Schrift meines Vaters, du kennst sie ja.
Ja, das ist wie gedruckt. Das ist eine gedruckte Schreibschrift. Ist das mit einem Lineal gezogen?
Nein, das macht er von Hand.
Wahnsinn.
Und dann hat er, guck mal, er hat sich selber mit einem Zeigefinger selber gemalt. Ja, mit dem Zeigefinger selber gemalt. Und dann steht da, meine Lieblingsfarbe, Babyblau, hellrosa. Mein Lieblingstier, die Steinlaus.
Das von deinem Vater aber schon sehr, den heutigen Zeitgeist getroffen. Ne? Also keine Grenzen, ne? also Babyrosa und hellblau, beides?
Beides, ja, ja. Aber warte, es wird immer besser. Mein Lieblingsgericht, Amtsgericht Gelsenkirchen. So ein Arschloch, das beim Fünfklässler reinzuschreiben.
Das ist das Beste. Ja. Mein Lieblingsgericht, Amtsgericht, Gelsenkirchen. Mein Vater ist manchmal echt zu hart. Ja.
Meine Lieblingsbücher, mein Sparkassenbuch, mein Checkbuch, mein rotes Notizbüchlein, Hobbys, Schüler ärgern, Unterricht vorbereiten. Und er war zu dem Zeitpunkt, als er das schrieb, wo steht das Datum hier? Genau, da war er exakt so alt wie ich, 37, wie ich heute alt bin. Sportarten, lange schlafen, gut essen, gemütlich spazieren gehen. Mein Lieblingssportler, Kollege S., Seniorenweltmeister und Leichtathlet. Ich nenne jetzt nicht den ganzen Namen, weil es dann justiziabel wird. Es ist nämlich der Sportlehrer, den ich in meinen Büchern verwurstet habe. Mein liebster Song, Mein Gott Walter von Mike Krüger. Meine Lieblingsstars, Ronald Reagan, Heino Falco, Helmut Kohl, Ronald Johannes Rau. Jetzt alles Scheiße, er hat nur Scheiße reingeschrieben. Helmut Kohl, Johannes Rau und Gorbatschow. Meine liebste Freizeitbeschäftigung, Hefte korrigieren. Ich wünsche dir, dass du nie wieder deinen Humor verlierst und dich wacker zum Abitur durchkämpfst. Dein Klassenlehrer in der 6B des Grillo-Gymnasiums Gelsenkirchen.
Das ist auch so ein Wort, dass man heute, also man sollte es viel häufiger, vielleicht sollen wir mal versuchen, das Wort wacker wieder häufiger zu benutzen.
Das Wort wacker muss mir vorkommen. Ja, mein Vater ist schon ein spezieller Typ, aber hattest du so ein Freundschaftsalbum?
Ja, hatte ich. Ich erinnere mich aber nicht mehr, ob es voll oder leer war. Ich glaube, es war sehr leer. Ich glaube, ich hatte
keins. Ich hatte keins.
Also ich glaube, irgendwann so auf den sozialen Druck der Umliegenden hatte ich so ein Ding irgendwann auch mal. Da stand immer nur Scheiße drin, ne? Und das ist auch so ein bisschen, das war ja im Grunde das Offline-Facebook von damals, so ein bisschen zumindest, so Selbstdarstellung, man hat es den Leuten nur noch mehr, also direkter unter die Nase gerieben, indem man so da reingeschrieben hat und das weitergereicht hat.
Letztlich hat Facebook ja genau darauf gefußt, ne? Also es hat ja nichts anderes gemacht als Freunde allem, das Facebook, das Gesichtsbuch, ins Internet zu übertragen, verfügbar zu machen. Das ist ja nichts anderes gewesen. Die Idee ist ja letztlich das Freunde-Poesie-Album für alle, mit Möglichkeit der dauerhaften Erweiterung und Zugreifbarkeit für jeden anderen.
Ja, woraus dann da natürlich aber was anderes geworden ist, ne? Also ein soziales Netzwerk tatsächlich.
Es gibt ja diesen Film von David Fincher über The Social Network, also über Facebook. Und das ist schon erstaunlich, wie der wo angefangen hat. Ich finde ja insgesamt, so Biografien von so Leuten, die mit einer simplen Idee Milliardäre geworden sind, explodiert sind. Zum Beispiel gibt es Tobias Lüttke, sagt dir das was? Nee. Der Shopify-Typ, so ein etwas biederer Deutscher, der vor 10 Jahren nach Kanada ausgewandert ist. Mittlerweile Privatvermögen 6,5 Milliarden.
Oh Gott.
Sowas mit so einer Schieberkappe, Halbglatze drunter. Ja. Also jetzt so ein bisschen so ein Programmierer-Feeling strahlt er schon aus. Ja, ich beleidige nur 30% unserer Hörer. Aber, ne, und der hat halt in Kanada irgendwie ein Shop-System gegründet, namens Shopify.
Ja, Shopify kenne ich.
Und Shopify ist so eine Art Grundlage, auf der Online-Shops irgendwie Abrechnungen machen oder so.
Ja, das ist so ein bisschen wie der XYZ Webbaukasten für die eigene Homepage. Ist Shopify, glaube ich, so ein bisschen so ein einfacher Online-Baukasten, um dir einen Online-Shop zu bauen.
Ja, aber das musst du dir mal vorstellen.
Mit Abrechnungssystem und allem drum und dran.
Ein Typ, der jetzt, glaube ich, mittlerweile in Vancouver in Kanada sitzt und aus Deutschland kam, hat vor 10 Jahren das Ding alleine programmiert, völlig alleine in seiner Garage, in seiner irgendwie Mini-Butze in Kanada. Hat das online gestellt. Mittlerweile verkaufen die Superstars, so Kylie Jenner und so, verkaufen über Shops, die auf Shopify basieren, ihren ganzen Parfümscheiß. Und letztes Jahr hatte das Ding einen Jahresumsatz von 2,8 Milliarden oder so. Also ich finde, ich beneide immer Leute, die im Internet-Shit so gut sind oder erst recht im Informatik-Krams, dass sie sich sowas, weißt du, du musst ja, Henry Ford hat kein Auto alleine gebaut, sondern der brauchte Ingenieure.
Der hat es ja auch nicht erfunden, aber der hatte die Idee, das Ganze an einem Fließband zu bauen.
Genau, aber auch dafür brauchte er Hilfe. Aber der wenigen Dinge, wo du einfach Milliardenunternehmen aus dem Nichts gründen kannst, sind halt so Internetprogrammierdinge, weißt du?
Ja, überleg dir mal, was PayPal, also Elon Musk hat ja einen Großteil seines Geldes durch PayPal gemacht. Das war auch nicht alleine, sondern da war er halt einer von mehreren. Aber die Idee auch einfach ein Zahlungssystem online sofort, das sofort irgendwie Geld von A nach B schiebt, das vorher auch, also so
aber mit der Nutzerfreundlichkeit. Es kann nicht sein, dass davor keiner drauf gekommen ist.
Ja, doch schon, aber nicht in dieser einfachen, also nicht so einfach zu handhaben. Das ist doch genauso wie, wenn man sich ganz ehrlich mal Amazon anguckt, ne? Also in den dunklen frühen Stunden des usergetriebenen Internets, also dass das Internet jetzt nicht irgendwie Kommunikation zwischen Universitäten oder Militärs war, sondern dass es wirklich so im Alltag der Menschen angekommen ist mit dem Computer. Jemand, der auf die Idee gekommen ist, einfach Bücher, also die haben ja früher nur Bücher verkauft, Bücher online zu verkaufen. Überhaupt, dass online ein Markt ist. Also so früh zu erkennen, in den 90ern, dass online ein Markt ist.
Habe ich letztens Bub mal erzählt, weil ich so ein Kurzeinspiel bei Twitter gesehen habe, so ein 2-Minuten-Ding von 60 Minutes ist ja, glaube ich, so eine amerikanische journalistische Show, ein bisschen wie bei uns Stern TV oder so, ne? Und da war ein Bericht 1999 über Amazon, die gerade an die Börse gegangen waren und deren Einschätzung höher lag als das größte, die größte Kaufhauskette der USA, Sears. Also die sind innerhalb von ein paar Nächten höher gewertet worden als die, als bei uns Karstadt Kaufhof. Mhm. Und dann wurde ein Interview geführt mit einem Analysten zu dem, der dann, der etwas so herablassend sprechende Moderator sagte, ja, aber Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass Amazon mehr wert ist als Sears. Er sagte so, warten wir mal ab, wie das Internet sich entwickelt. Ja. Ne? Und er hatte recht, also innerhalb weniger Jahre war das Ding ja, da, zu der Zeit verkauften die nur Bücher. Dieses Wachstumspotenzial, was bestimmte Sachen haben, besonders durch das Internet und ich meine, dieser Liedke, ich meine, das überhaupt nicht abweitend gemeint, das sieht ein bisschen nerdy aus, aber trotzdem, der hat ja was irgendwie erfunden, was benötigt wurde und hat es geschafft, darüber Milliardär zu werden innerhalb von 10 Jahren, der gehört zu den 20 reichsten Deutschen, weil es ein Typ, der einfach nur ein Hinterhofprogrammierer letztlich, ne?
Ja, das, also da war es noch so, das ist eine gute Idee und das geht auch, glaube ich, heute noch. Oder sagen wir so, im Internet noch mehr als irgendwie in, also außerhalb des Internets, dass du mit einer guten Idee wirklich und was man nicht vergessen darf, es gehört immer viel Glück dazu, aber du kannst trotzdem mit einer Idee irgendwie noch was schaffen, also ein Business schaffen.
Letztens habe ich irgendwas bei der amerikanischen Höhle der Löwen, glaube ich, gesehen. Der Typ ist dann auch durch die Decke gegangen und aufgekauft worden. Weil oft ist ja auch so, dass solche Entwickler etc. irgendeine Idee haben, die dann verfolgen und sich dann irgendwann für viel Geld aufkaufen lassen. Ne?
Das ist, glaube ich, das Häufigste. Also gar nicht mit der Idee oder dem Shop oder dem, was auch immer man baut, wirklich groß erfolgreich zu sein, sondern so erfolgreich zu sein, dass ein größerer internationaler Konzern so viel Interesse hat, dass er dich kaufen will.
Ja, das war jetzt, glaube ich, der Fall mit Flaschenpost und Dr. Oetker. Dr. Oetker hatte auch so eine, weißt du, ich meine, Flaschenpost, die bringen dir halt in einem Wagen Getränke vorbei. Das hatten wir, unsere allererste Folge, die wir je gemacht haben. Worüber haben wir gesprochen?
Geburtstag bei McDonald's.
Ja, aber was haben, worüber haben wir da gesprochen? Aquella.
Ja, stimmt.
Ja, Aquella. Stimmt. Aber ohne Scheiß, hättest du den Aquella machen, wo 40 Jahre mal gesagt, hör mal, was ihr da gerade macht, ist ein Milliardenmarkt, ihr müsst nur besser hinkriegen und warten, bis das Internet am Start ist. Jetzt ist Aquella am Arsch und gibt's nicht mehr oder nicht mehr richtig. Wir waren ja, glaube ich, bei Geburtstag bei McDonald's sogar auf der Homepage von Aquella drauf.
Stimmt.
Wie sieht die mittlerweile aus, Reini? Gibt's die noch?
Das weiß ich nicht.
Und ich meine, der Gedanke, da fährt einer im Wagen rum und bringt dir Getränke. Das Einzige, was Flaschenpost ja in Anführungszeichen anders macht, ist Online-Shop und wir sind innerhalb von 2 Stunden bei dir.
Ja, ich glaube, das, was Flaschenpost hier gut macht oder anders macht als andere Getränkelieferanten, war, dass das ein viel größeres Liefergebiet ist. Also viele von so Online-Anbietern hast du ja, also es gibt ja auch, der Getränkemarkt bei dir um die Ecke wird dir auch 2, 3 Kästen liefern. Du weißt es nur nicht, ne? Also weil die Werbung fehlt, dass die bundesweit übergreifende Marke fehlt halt. Also Flaschenpost hat, glaube ich, auch massiv viel Kohle in Werbung reingehauen, dass die halt so bekannt sind.
Du musst halt am Anfang wahrscheinlich bei so einem Ding einfach fett investieren.
Ja.
Du brauchst, also sag mal, Flaschenpost hätte gestartet mit 3 Autos in Köln und weiß nicht, im Werbeflyer, dann wären die, glaube ich, innerhalb von einem halben Jahr wieder weg gewesen, weil du hättest mit diesen 3 Autos die Anfangsnachfrage nie befriedigen können, ne? Also da schreiben dann Leute, ja, keine Ahnung, da drückt dann einer, ich möchte in 120 Minuten meine 4 Kästen Bier haben und das und das und das. Dann hast du aber nur 3 Lieferfahrzeuge und kriegst es überhaupt nicht hin, lieferst 8 Stunden zu spät und die Leute bestellen nicht mehr bei dir. Und dann ist der Shop innerhalb von ein paar Wochen tot.
Ja, du brauchst halt dieses, das muss groß genug sein von Anfang an, glaube ich, damit es Rendite abwirft. Und ich denke, bei Flaschenpost steckt auch eine Menge IT noch mit drin, also im Hintergrund. Die Routenplanung der Fahrer, dass die effektiv ist. Das Abrechnungssystem, wenn du beispielsweise ja Pfand zurückgibst, ne, die haben ja auch eine App auf ihrem Handy, mit dem sie halt das Pfand, das du abgibst, wieder scannen. Es wird automatisch direkt die Rechnung erstellt mit allem drum und dran. Und du hast eine Menge, was im Hintergrund, glaube ich, passiert, was man so auf den ersten Blick nicht sieht, was einem, also was mehr ist als einfach nur ein normales, wir liefern mal eben ein Getränk.
Reinhard, was ist gerade passiert?
Mir wurde ein Kaffee gebracht in einer Alliteration, muss man nicht hören, Tasse, von deiner Frau.
Von meiner Frau, die jetzt an meiner Hand neben mir steht. Möchtest du einmal den Zuschauern Huhu sagen? Mach doch mal ein Huhu.
Hoffentlich
kein Huhu?
Nicht.
Nein, kein Huhu? Dann will sie nicht. So. Achso, du versuchst jetzt den Otto aus diesem Raum hier rauszukriegen.
Das wird schwer. Otto sieht hart schuftend auf dem Boden liegen
aus. Otto, vorangeh mit Mama. Reini, ist dir bewusst, dass Ach so, warte was mal, denn? Das ist ja mein Puschel, der runtergefallen ist vom Kopfhörer. Kannst du mir den mal aufheben, weil der Otto hat den, glaube ich, schon im Mund gehabt.
Ja, ist egal.
Das ist, nein, hebst du den jetzt auf?
Ich komme da nur mit meinem Fuß dran.
Nein, mach das nicht. Ich will mir das ins Ohr schieben.
So, der gehört auch nicht ins Ohr, der gehört auf dein Mikrofon, das in deinem Mund hängt.
Ach so, ja, genau, so rum war das. Naja, das mache ich später.
Ist egal.
Also, danke, Schatz. Nee, ja, also natürlich es gibt ja Dinge, die brauchen diese Infrastruktur. Wenn du Flaschenpost gründest, brauchst du so eine krasse IT-Struktur. Du brauchst, genau wie du gerade sagtest, dieses Pfandrücknahmesystem ist ja auch relativ simpel und durchschaubar.
Ja,
aber bei sowas wie Shopify, ey, frag mal auf der Straße irgendjemanden, ob der die Firma Shopify kennt.
Nee, oder das ist so ein typischer Hidden Champion. Aber davon gibt es mehrere.
So wie wir beide, Hidden Champion.
Hidden Champions,
das gibt's als Begriff.
Ja.
Oh, ja.
Nee, kennst du den Begriff nicht?
Noch nie
Hidden
gehört.
Hidden Champions gibt es in Deutschland relativ viele. Hidden Champions sind Weltmarktführer in irgendeinem Bereich, den du so nicht auf dem Schirm hast, der teilweise echt abstrus ist, sowas wie Schrauben sortieren.
Wirt habe ich mal gehört, ja. Das ist ja diese große Dübel- und Schraubenfirma, wo du so denkst so, ja, wie viel Umsatz kannst du schon mit Schrauben machen? Und dann denkst du so, oh wow, okay.
Ja, viel. Na,
ich habe mal so einen Bericht gesehen über diesen Wirt-Opi, der mittlerweile irgendwie 90 ist. Und der hat halt in jedem Büro in der Wirt-Hauptzentrale irgendwo in Süddeutschland, hat er halt einfach jedem Büro, also von den Mitarbeitern, ein Picasso, ein Warhol hängen, weil er das halt sammelt. Und hat halt unten im Keller einfach in so Schiebern einfach Millionen teure Kunst, weil er sagt, jedes Büro soll irgendwie schön sein. Und dann hängt er das einfach in diese Zimmer rein. Und denkst so, wie krass, also wie viel Geld muss er verdienen, dass der unten einfach so einen Rumpelkeller mit Picassos hat?
Ja, ist
und
viel.
Offensichtlich viel.
Ja, aber das, ich weiß nicht, ich glaube, Wirt ist schon fast zu groß, um es Hidden Champion zu nennen. Aber Wirt kommt einem, glaube ich, so im alltäglichen Alltag, wenn man selber nicht Handwerker oder sowas ist, begegnet einem das nicht so oft, weil die im Einzelhandel nicht vertreten sind, sondern nur an Handwerker und Gewerbetreibende verkaufen. Deshalb sieht man die nicht so oft. Aber es gibt in Deutschland wirklich eine Menge so Hidden Champions, so kleine mittelständische Unternehmen, die aber auf ihrem Gebiet Weltmarktführer sind, also unangefochten. Und das sind, wie gesagt, häufig so komplett abstruse Sachen wie Schrauben sortieren oder vermessen. Also es gibt zum Beispiel eine Firma, für die hatte ich mal was gemacht, die sind jetzt nicht Weltmarktführer, aber machen auch einen riesigen Umsatz. Die sortieren Schrauben. Die bekommen von einem Hersteller, der Schrauben herstellt, bekommen die eine LKW-Ladung Schrauben geliefert, dann kippen die in ihre Maschine und die Maschine vermisst jede einzelne Schraube halt optisch und so, ob die denn den Toleranzen einer gewissen Fertigung entspricht oder nicht. Und dann werden halt die Schrauben, die dem nicht ganz entsprechen, also einem gewissen Grad, werden aussortiert und der Rest.
Das sind Schreckschrauben dann.
Ja, genau, das sind die Schreckschrauben. Haha. Nimm den Karlauer bitte mit. Die sortieren die Schrauben halt und können dann sagen, okay, von diesem LKW-Ladung Schrauben, die wir haben, haben wir einen Container Güteklasse A, einer B, einer C oder
also
so.
Wirklich wie Äpfel oder Apfelsinen.
Ja, genau, die sortieren die einfach, weil das ist eine Dienstleistung für den Schraubenhersteller, der dann zum Beispiel die Automobilindustrie beliefert, die sagen, wir brauchen Schrauben, die mindestens diese Fertigungstoleranz erfüllen. Aber dieses Vermessen und Zertifizieren, dass diese Fertigungstoleranz gegeben ist, macht nicht der Schraubenhersteller selber, sondern wieder eine dritte Firma.
Ach so, und so gesehen die Automobilindustrie verlangt, dass es extern stattfindet, damit die…
Nee, nein, die verlangen einen gewissen Grad, den das Ganze mindestens haben muss.
Aber dann könnte der Schraubenhersteller ja auch sagen, hör mal, wir geben euch jetzt kein Geld mehr, wir kaufen uns hier selber die Maschine und sortieren die Scheiße.
Ja, können die machen, aber dann ist die Haftung auch bei dem Schraubenhersteller. Außerdem ist das eine Technik, die nicht so einfach ist, sondern das ist ein hochspezialisiertes Unternehmen, das halt in diesem einen Ding sehr, sehr gut ist.
Ich mache mir wirklich oft Gedanken darüber, weil ich bin überhaupt kein Gründertyp, ich will mich auch nie ins Unternehmertum wagen oder sowas rein, das wäre mir einfach zu doof. Eigentlich zu doof, sondern ich bin niemand, der Prozesse optimiert, ich bin niemand, der Mitarbeiter anführt, ich bin auch niemand, der Visionen hat, aber dieses eine initiale Idee haben für irgendwas Geiles, was kein anderer hat. Deswegen, das ist ja auch einer der Gründe, warum viele Leute gerne die Höhle der Löwen gucken.
Ja.
Die Höhle der Löwen muss man inhaltlich nicht schätzen. Es gibt ja, das ist ja eine Nachmache von einem amerikanischen Format. Es gibt Shark Tank, Dragon's Den, das ist die englische Variante. Und dann gibt es noch, weiß nicht mehr, noch eins. Also es gibt auf jeden Fall, auf jedem englischsprachigen Land gibt es sein eigenes. Und ich glaube, die Urmutter ist englisch oder amerikanisch mit Shark Tank. Und der Grundgedanke ist ja, da kommen Gründer hin mit irgendeinem Scheiß. Und die millionenschweren Sharks, Löwen, was auch immer, schätzen ein, ist das ein Konzept, was entweder nicht patentierbar ist und was nächstes Jahr von irgendeiner großen Firma easy nachgemacht wird. Oder ist es vielleicht wirklich eine originelle Idee, wo es Sinn macht, 20-30% reinzubuttern, und so viel Geld für die ist es ja dann oft auch gar nicht. Und ich finde es immer am traurigsten eigentlich, nicht, dass ich manche dieser Löwen finde ich netter, manche finde ich indiskutabel. Könnt ihr euch ja denken, wen ich komplett indiskutabel finde.
Ja, das,
ne?
Ja.
Also Omas Altersvorsorge klein machen, aber dann den großen Investor geben, kannst mich mal. Jedenfalls, ich finde den Grundansatz ja oft toll. Das, was mich erschreckt, ist, da kommen Leute hin, die haben eine wirklich geile Idee. Eine wirklich gute Idee, aus irgendwas was zu machen, haben aber offensichtlich wirtschaftlich gar keinen Plan und verkaufen einfach unfassbare Anteile dessen, was sie an geiler Idee haben, an irgendeinen, der ihnen dann natürlich öffentlichkeitswirksam hilft. Auf der anderen Seite, gib mal 50% deiner Firma ab, damit gibst du das Heft aus der Hand. Also so doof kann man eigentlich nicht sein. Und oft genug machen die das. Auf der anderen Seite, die Dinger, die ich mitbekommen habe, die richtig groß geworden sind bei Höhle der Löwen, waren oft so Sachen, wo ich dachte, hä? Also jetzt gibt es zum Beispiel in Köln einen Ankerkrautladen. Das ist eine der erfolgreichsten Sachen, die bei Höhle der Löwen überhaupt rausgekommen ist.
Das ist so Gewürzmischung.
Die machen Gewürzmischung. Das gibt es auf jedem Weihnachtsmarkt. Gibt es den Typen mit den fucking Gewürzmischungen. Nichts gegen Ankerkraut. Das ist bestimmt guter Scheiß vielleicht. Aber es sind Gewürzmischungen. Das ist jetzt nicht so, hey, ich habe eine krasse Idee, wie mein Handy innerhalb von 2 Minuten vollladen kann. Ne? Und dann sind manchmal Leute da, wo ich dann auch wieder denke, was für eine Art von Idee ist denn das überhaupt? Letztens waren da so junge Leute, die haben so eine Plattform zum Reisen, wo man sich verlinken kann und sagen kann, ja, wir waren gerade an diesen Wasserfällen und da kostet das 7 Euro und das ist super gut, da könnt ihr mal hinfahren. Und denkst du so,
willkommen, du hast Facebook nochmal erfunden.
Genau, ne? du hast Facebook, willkommen, du hast jede Reiseplattform der Welt nochmal erfunden. Ja. Und das haben dann die Löwen auch gesagt, haben so, was ist denn das Besondere? Und dann, ja, das ist so, wir haben das Logo designt, denkst du so, ja, aber das ist halt keine originelle Idee. Aber wenn du hingehst und zum Beispiel war da ein Typ in einem amerikanischen Dings, der hatte die Idee, Leute über Tokens oder über so eine Art Mini-Währung im Internet dafür zu bezahlen, dass sie sich Werbung anschauen. Also du scrollst über eine Seite und...
Ja, das ist aber auch keine neue Idee. Das gab es in den 90ern schon. Das war so eine der frühen Online-Währungen, die es gab. Also jetzt keine Online-Währung im Sinne von Kryptowährung wie Bitcoin oder so, aber so eine Art Online-Währung. Boah, wie hießen die Scheiße? Das habe ich letztens noch in der Dokumentation gesehen. Gab es wirklich in den 90ern?
Ja, es gibt ja heute auch, du spielst Candy Crush und du willst ein Freispiel haben oder 3 Lakritzschnecken, um das nächste Level zu schaffen, da musst du dir so einen 30 Sekunden Werbespot angucken. Das gibt es ja heute noch.
Ja.
Aber dessen Idee war ja eher, der Werbetreibende bezahlt den Zuschauer dafür, dass er sich diese Werbung, die dann eingeblendet wird, anschaut. Und umso länger der sich das anschaut, umso mehr wird auf seinem Konto gutgeschrieben. Da geht es dann immer nur um Centbeträge. Aber letztlich ist ja, also Werbung, seine Argumentation war, Werbung im Internet leidet ja darunter, dass der Konsument alles tut, um sie zu vermeiden. Ne?
Ja.
Ähnlich wie wenn du im Fernsehen wegschaltest, keine Ahnung, du guckst Joko versus Klaas, dann kommt die Werbung, schaltest du weg, 7 Minuten schaltest du wieder hin und bist wieder in der Sendung oder guckst noch die letzten 2 Werbespots. Ne?
Ja.
Deswegen sind die Werbespots am Anfang und am Ende eines Werbeblocks auch immer teurer, weil das noch die Chance hat, dass die Leute es auch wirklich sehen. Und im Internet ist es ja genau das Gleiche. Wenn bei YouTube eine Werbung kommt und da steht in 3 Sekunden überspringen, in dem Moment, wo da 3 Sekunden um sind, drücke ich drauf. Ich will die Scheiße nicht sehen.
Ich verstehe es auch nicht, dass es noch Werbetreibende gibt, die bei YouTube in diesem Format Werbung machen, die länger ist als 3 Sekunden. Also viele haben es ja verstanden, viele Werbetreibende, die diese Werbeplätze buchen, machen Spots, die exakt 3 Sekunden lang sind. Also die genau so
Was
sind.
Was willst du denn 3 Sekunden machen? Emma-Matratzen, echt super.
Ja, aber mal ohne Scheiß, das ist egal. Das bringt mehr, als irgendeinen Spot zu machen, wo in den ersten 3 Sekunden noch nicht das Produkt oder der Name genannt wird, weil nach den 3 Sekunden ist eh weg. Da skippen die Leute, da ist Ende. Niemand will das sehen. Bei Werbung muss man aber, finde ich, auch hart unterscheiden, ob das Werbung ist, die ich wirklich nur weghaben will oder welche. Also es gibt ja auch Werbespots, die unterhaltsam sind, so wie die Werbung beim Super Bowl. Ich weiß noch, wie ich mich geärgert habe, als in Deutschland, ich weiß nicht mehr, ob es Sat.1 war oder so, angefangen hat, den Super Bowl zu übertragen und nicht mehr, ich glaube nicht mehr ARD oder so. Also ganz, ganz früher war es so, dass, glaube ich, ARD und ZDF gemacht haben, den Super Bowl live übertragen, und die haben einfach 1:1 das amerikanische Fernsehsignal genommen und das 1:1 in die ARD oder ZDF durchgeschleift. Ne? Kein deutscher Kommentator, also einfach englischer Kommentator, die Werbeblöcke, alles drin. Irgendwann kam dann, ich glaube, es war fucking Sat.1 auf die Idee, das zu übertragen und in den amerikanischen Werbepausen, den hier, wie hieß nochmal dieser Handballmensch, Kretsch, Kretschmer oder so, den die letzten Spielzüge kommentieren zu lassen, anstatt die Werbung zu zeigen. Ich habe es gehasst.
Hättest du auch nicht gedacht, dass du mal dir wünschst, die Werbung zu sehen,
ja,
ne?
Nein, aber beim Super Bowl ist es ja zum Beispiel so, dass die Werbung ein unterhaltender Teil dieser gesamten Veranstaltung ist, weil die halt witzig sind, die Spots zu der Zeit.
Aber weil sich die Macher dieser Werbung, weil sie wissen, wir machen einen Super Bowl-Werbespot, ja auch Mühe geben.
Ja, das ist so wie wir hier, ne?
Genau.
Bei uns kann man die Werbung auch meistens gerne mal hören.
Kann man auch mal hören. Nein, aber der Gedanke von dem jungen Typen war halt, also vielleicht gab es das als Modell schon mal, aber er hat es denen auf jeden Fall als neu verkauft. Was ist, wenn ich den Leuten in Art so einer Mikrowährung, was auch immer das genau war, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, wenn ich den Werbezuschauer dafür entlohne, dass er diese Werbung konsumiert? Und wenn das am Ende des Monats 30, 40 Euro sind und der Betreffende hat sich irgendwie 50 Werbespots angeguckt, dann ist es für die Werbeindustrie, sind diese 30, 40 Euro eine bessere Investition, als wenn ihr Spot weggeklickt wird.
Ja, ja.
Und ich finde, die Idee dahinter ist ja clever. Und überhaupt hinzugehen, man müsste doch, wovor ich immer Angst hätte, wäre, ich setze mich hin. Also klar, es gibt so Alltagsprobleme. Ich glaube, eine der anderen erfolgreichen Sachen bei Höhle der Löwen war Abflussgenie oder Abfluss, irgend so ein Ding, was du in den Abfluss reinsteckst. Und wenn Haare, keine Ahnung, wäschst du die Haare und dann gehen die in den Abfluss, verstopfen den Abfluss und der hält das auf. Im Ende nichts anderes als jedes andere Siphon auch.
Ja,
nur ein bisschen klüger produziert, nett präsentiert. Ich hätte immer Angst, wenn ich mir jetzt versuchen würde, für ein Alltagsproblem irgendwas auszudenken. Was auch immer, Reini, keine Ahnung. Die Flasche, die nicht überlaufen kann oder sowas, ne? Dass es das schon gibt. Also, oder dass ich das erfinde, aber es nicht patentiert kriege und nächstes Jahr bringt es dann, keine Ahnung, der und der Anbieter raus, so, ne? Das ist, glaube ich, das größte Problem. Also erstmal auf was Originelles kommen, das Originelle dann für sich schützen lassen, weil es originell genug ist, um geschützt zu werden.
Ja.
Und das dann auch noch an den Mann zu bringen. Und dafür finde ich wiederum, wenn du so Einzelhandelsscheiß hast, ich mag zum Beispiel Dümmel total gerne.
Was für ein Ding?
Der Ralf Dümmel. Das ist einer von den Löwen da.
Ja.
Das ist so ein Typ, der hat immer so ein, der hat so zebrafarbene Sakkos an, wo du so denkst, so, das kann wirklich außer dem Gerippe von Thomas Gottschalk keiner tragen.
Ja.
Und Ralf Dümmel. Und dazu dann sogar passende Schuhsohlen. Also so die Inzidenz, oder das Indiz für reich, aber wenig Geschmack. Aber ein netter Typ. Und der ist so der Regaltyp irgendwie. Der ist halt in jedem Supermarkt in Deutschland, ist er mit vernetzt mit den großen Filialen. Und wenn der sagt, keine Ahnung, ihr habt ein Shampoo, das gleichzeitig die Zähne putzt oder so, das könnt ihr dann mit gurgeln. Ich bringe das in 500 oder 10.000 Supermärkte in Deutschland, dann macht er das dann auch. Und das hat halt manchen Leuten schon geholfen. Diese Ankerkraut-Sache ist genau das Gleiche. Da geht es um Gewürzmischungen und die Macher sind jetzt Millionäre.
Ja, es ist faszinierend manchmal, was für einfache Ideen reichen. Oder wo man, wie du so, das so denkst, so, die Idee gab es doch schon, das hatte doch schon jemand. Warum gibt es denn davon jetzt noch mehr? Also warum ist das eine Idee, die man nochmal vermarkten kann? Mir geht das bei den paar Mal, die ich Shark Tank oder Höhle der Löwen gesehen habe, relativ häufig so, oder es passiert häufiger, deshalb bin ich auch kein Investor oder kein Mensch, der viel Geld hat. Ich sehe Ideen und denke mir so, boah, supergeil, dafür muss es einen Markt geben. Hammer, Hammer. Ne? Und dann kommen ein nach der anderen von diesen Sharks oder Löwen, die sagen, es kann man nicht verkaufen, ist scheiße, ist zu teuer in der Herstellung oder sonst was. Und dann kommt der Nächste vorbei, die irgendwie dann ankommt und sagt so, ja, ich habe hier diese zwei Shampoo-Flaschen zusammengekippt und habe jetzt
ein Shampoo
Wash and Go.
Das ist so. Man denkt so, das unoriginellste Scheißprodukt ever.
Ja, genau. Und du siehst nur die, das dann so, ja, kaufe ich für 2 Millionen. Und du denkst so, what?
Also es gibt so einen Zusammenschnitt aus den Shark Tank Sachen, die fünf größten fünften Fehler, dass sie nicht investiert haben.
Ah.
Ne? Mhm. Und das ist ganz lustig, der erste Platz geht an den Tingeltängler, glaube ich. Da kommt so ein leicht, also.
Ist das so eine Haarbürste?
Genau, ist eine Haarbürste. Ja, kenn ich. Und da kommt halt kommt ein etwas tuntig wirkender Friseur rein, erzählt denen halt, er hätte irgendwie im Salon immer das Problem, dass er gelockte Haare nicht ordentlich in Wirt kriegt, ohne dass er da Dings reinmacht und alle Löwen sitzen da und sagen, oder alle Sharks sitzen da und sagen, nee, ist ganz ehrlich, eine Bürste.
Ja.
Und das Ding hat, glaube ich, also ungelogen, ich habe das irgendwie gesehen und am nächsten Tag war ich in der Maske von der Fernsehsendung, habe das erzählt und die Maskenfrau sofort, ja, ich habe den hier. Und ich so, du hast den? Und sie sagt, ja, wir haben die alle. Alle haben den. Jede Maskenbildnerin, die ich kenne, hat den. Und ich so, warum? Ja, weil es gut ist, es funktioniert. Du benutzt es und die Haare sind glatt, wenn sie glatt sein sollen. Und dann denkst du so, das hat ein Mann-Friseur aus Chicago erfunden und der ist Milliardär geworden mit einer Bürste.
Ja,
eine fucking Bürste.
Manchmal funktioniert sowas noch. Also ich glaube, das ist auch.
Und alle fünf Sharks gesagt, kein Markt, keine Chance.
Ja.
Nix.
Also ich glaube, manchmal funktioniert sowas noch, dass man mit so einer einfachen Idee wirklich sowas reißen kann. Aber da gehört unglaublich viel Glück einfach dazu, dass das funktioniert oder nicht. Also es, ich weiß gar nicht, was sonst noch so an Ideen gibt, die halt simpelst sind und wo man sich auch an den Kopf packt und fragt so, warum bin ich da nicht drauf gekommen oder warum ist da niemand anders vorher drauf gekommen? Das sind ja häufig so Kleinigkeiten.
Also zum Beispiel, wo ich jetzt gerade das da sehe, weil ich habe hier hinten so einen Kabelkanal in der Fußleiste meines Arbeitszimmers.
Ja.
Warum gibt es keine Kabelkanäle, in die ich unten das Kabel reinschiebe, dann irgendein Mechanismus da drin ist, von mir aus ein kleines System mit einem Haken,
dass ich die durchziehe. Ne? Ja.
So, warum müssen Kabelkanäle immer ein unfassbares Gewichse sein, was Stunden dauert? Warum kann man nicht einfach unten das reinschieben, dann macht man es in so einem Haken fest und zieht es einmal durch?
Ja, so Dinger gibt es aber, dass du die so durchschiebst. Das kennst du dann einfach nur nicht.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, ja, das... Weiß ich nicht. Warum haben wir nicht so eine Idee? Ich will
auch. Nein, wir sollten so eine Idee haben. Dann hören wir sofort mit Alliteration auf. Wir erfinden jetzt Gewürzmischung. Alliteration am Arsch, Gewürzmischung. Basieren auf deinem Fußschweiß.
Nee, ich fände ja so ein Online-Handel.
Für Bücher?
Ja.
Geile
ja,
Idee.
Oder wenn es dann gut läuft, dann erweitern wir den auf alles andere. Also so auf alles Mögliche. Noch so eine Idee, die heute nicht mehr wegzudenken ist. Fucking Google.
Ja, cool. Aber Rani, dafür brauchst du ja auch Kapazität und Können. So. Also was die gemacht haben, war ja
was sie gemacht
das
haben,
Internet-Telefonbuch zu gründen.
Ja,
so
ein bisschen. Aber Suchmaschinen gab es vorher ja auch. Aber Google waren die ersten, die die Suchergebnisse gerankt haben.
Also eigentlich irre, ne? Da hättest du auch viel früher drauf kommen
können. Ja, also ein Ranking, ich weiß gar nicht, worauf das beruhte am Anfang. Also der Algorithmus hat sich ja immer wieder geändert. Also heute gibt es eine ganze Industrie drumherum, also Search Engine Optimization, also so klassisches
SEO, genau, SEOs, genau, wo ich jahrelang mich gefragt habe, was zum Teufel ist denn, ist das so wie CEO, aber mit
Sergeant
oder so, keine Ahnung.
Ja, für Legastheniker. das ist aber eigentlich eine simple Idee gewesen, also die Suchergebnisse nach Sinn, also nach Sinnhaftigkeit und dafür Kategorien zu finden,
ja, aber
die
sind die wirklich
ranken.
Sinnhaft oder ist es Kohle, die es am Ende ausmacht? Weil es gibt ja genau das, was du gerade sagst, Optimization heißt ja nichts anderes, dass man am Ende, also weißt, sagen wir mal jetzt, ich würde jetzt morgen eine Homepage gründen, die um eine Haarbürste geht,
ja.
Beispiel. Dann wäre die Chance, dass ich auf Platz 1 der Google-Ergebnisse lande, null. Genau, 0,000.
Ja, du kannst Google natürlich Geld dafür bezahlen, dann landest du oben in diesem Anzeigenteil unter den ersten
Wobei ja
Reihen.
Komischerweise niemand auf den Anzeigenteil klickt.
Genug. Es klicken genug Leute auf
sind
diesen Anzeigenteil.
Sind unsere Eltern, die das tun.
Ja,
ne?
Auch.
Ja, okay.
Also meine Eltern im Grab,
ja,
die klicken
aber
immer noch fleißig.
Ja, meine Mutter lebt ja auch nicht mehr, aber ich meine damit einfach, die Generation unserer Eltern sind die so Haarbürste und also erstes Ergebnis.
Ich glaube auch bei uns sind es noch genug Leute, die da drauf klicken, weil
ich klicke nie aufs Erste, weil ich doch weiß, dass es Werbung ist.
Ja, steht ja auch Kleinanzeige dran. Aber trotzdem, es ist ja nicht so, dass das ganz plakativ Anzeigen sind, sondern häufig Sachen, die trotzdem deiner Suchanfrage entsprechen, also dir eine Lösung für das anbieten, was du suchst. Zum Beispiel, ich bin jetzt hier in deinem WLAN, ich mach mal Google an. So, und
jetzt
suche,
kommt direkt Step Brother, Step
und suche
Fuck Sister.
Nach Penisverlängerung.
Oh Gott. Hör auf! Du machst doch du prägst doch jetzt mein WLAN darauf, oder nicht?
Ja, nicht direkt so. Warte mal. Google. Penisverlängerung. Und wenn ich nach Penisverlängerung suche, sagt die Suchmaschine, du hast dich verschrieben, da können wir nichts finden.
Was?
Ja, ich habe ein Ö drin gehabt. Aber guck mal,
Penisverlängerung.
Das erste Suchergebnis ist das Deutsche Zentrum für Urologie.
Was?
Ja.
Für Penisverlängerung? Aber ist das jetzt eine Anzeige oder ein
das
Suchergebnis?
Das ist eine Anzeige, da steht Anzeige dran. Dann kommt die nächste Anzeige, das ist Entschuldige, der Fluss.
Wie dumm er lacht.
Meine Produkte für Namen, ne? Namen für Produkte sind ja manchmal wirklich, wirklich schlimm oder wirklich schlecht. Also ich hatte zum Beispiel letztens, es gibt ja gerade diese Corona-Tests, die ja inflationär billig geworden sind. Mittlerweile kriegst du einen für 80 Cent oder 70 Cent, teilweise kriegst du sogar gratis zu irgendwas dazu. Da gibt es diesen einen Test, der so einen beschissenen Namen hat, irgendwie Naso-Test oder
der
so.
Naso-Test.
Ja, weißt du, so ein Ding, das du in die Nase schiebst, ist irgendwie Naso irgendwas. Da haben sie auch den Praktikanten gefragt, such mal noch schnell irgendeinen Namen raus. Naso. Also total bescheuert. Genauso ist hier das zweite Suchergebnis für eine Penisverlängerung ohne OP. Phallosanfort.
Alter, das klingt wie Gelomyotol oder sowas. Du gehst in den Laden und sagst, Ja, ich hätte für die Hausapotheke gerne hier, geben Sie mir mal Gelomethol, ich hätte 2 Ibus und Phalosan-Forte für meinen großen Pimmel, bitte.
Oh Gott, und hier rechts.
Das heißt nicht wirklich Phalosan-Forte, verarscht
Nein,
mich doch.
Nein, das heißt wirklich Phalosan-Forte.
Ich finde sowas, also ich habe mich mit dem Thema Penisverlängerung nie beschäftigt und ich glaube, also chirurgisch ist das ja, glaube ich, sogar möglich. Du kannst deinen Pimmel irgendwie verlängern lassen.
Ja, du kannst den Teil, der irgendwie im Bauchfett oder so noch sitzt, den kannst du halt raus.
Aber
und so.
Irgendwelche Tabletten, die den Schwanz wachsen lassen, das ist doch sowas von absurd, oder?
Ja, das ist, ich glaube, hier auch noch gepaart, also Phallosan plus plus, also es ist plus mit einem Plus noch dahinter. Mit dem starken Duo Phallosan Forte und Phallosan plus plus noch schneller zu besseren Ergebnissen.
Und wer da drauf geht, was kommt dann?
Jetzt tragen Sie Ihren Phallosan, wie Sie es gerade möchten. Du musst mal hier rumkommen, das Bild zu sehen. Das ist der Phallosan.
Das ist gar keine, das ist ja eine haptische Lösung.
Ja, auch.
Das ist eine Pimmelpumpe,
Reinhard. Nein, das ist keine Pumpe. Das sind einmal hier irgendwie Tabletten oder sonst was und das ist so ein Gerät, das ihn in die Länge zieht. Das gibt's auch hier, wurde mir bei Google
Pimmelzieher?
Ja, das gibt's bei Google, wurde mir das vorgeschlagen von eBay, auch noch in billig von AliExpress. Dann sieht das so aus. Das ist eine
Oh Gott, das sieht aus wie AirPods für einen Pimmel, Reinhard.
Das ist eine Streckbank für einen Penis.
Was ist das denn? Weil ich will ein Foto davon machen. Kannst du bitte einmal, ich muss einmal ein Foto, bitte zeig mal den Daumen rein, das ist einfach das Allerbeste. Nee, du musst angucken hier, das ist einfach zu gut. Das ist doch nicht wahr. Das sieht, ohne Scheiß, das sieht aus wie Beats von Dr. Dre für einen Pimmel. So was Absurdes, das habe ich noch nie gesehen.
Ja, Phallosan Forte.
Ich wollte gerade sagen, wann kommt jetzt das Bild bei Phallosan Forte von dem leicht unseriösen Wissenschaftler, der seine Fresse dafür hergegeben hat oder irgendwas. Und geh mal hoch, der kommt jetzt gleich. Warte, da war er gleich.
Es gibt auch die Phallosan-App. Alter, ist das, sollen wir die mal fragen, ob die uns mal sponsern
da
wollen?
Da ist er. Warte mal, Quelle, klinische Studie Phallosan-Ergebnisse können individuell unterschiedlich aussehen. Wer ist denn der Typ da?
6 Monate später, das ist der Herr, weiß ich nicht, Doktor, keine Ahnung. Aufbau
den gibt's
der
gar
Phallosan.
Nicht, ne? Da gibt es gar keinen Arzt. Die haben einfach nur ein Stockfoto
Oberarzt
von einem Arzt genommen.
Dr. Honeykehl.
Professor Dr. Honeykehl. Da bin ich, also wenn das
klingt
Professor.
Klingt ein bisschen von Hannibal, wie der Hannibal, ne?
Wollen wir mal Professor Dr. Honeykehl googeln? Warte mal gucken, was für ein Arschloch da sein Gesicht für hergegeben
Erhebung
hat.
Der Daten. Die Probanden wurden zu 3 Zeitpunkten untersucht, zu Beginn der Phallosan-Forte-Studie, nach 3 Monaten und zum Studienabschluss nach 6 Monaten. Dabei wurde jeweils die Penislänge im nicht erigierten und erigierten Zustand sowohl der Penisumfang vermessen. Die Daten wurden vom leitenden Oberarzt Dr. Honeykehl erhoben.
Ja, ich habe ihn auch gefunden. In Dietzenbach gibt's ihn.
Ich frag mich, wie viele Leute an dieser Studie teilgenommen haben. Gucken wir mal kurz. Aufhörst du, 24 männliche Probanden. Das ist schon eine ordentliche Stichprobe. Ich finde den Begriff Stichprobe bei Penisverlängerung auch sehr schön. Die Studie legt die Hypothese zugrunde, dass Phallosan Forte den Penis sowohl in Länge als auch in Umfang vergrößern kann. Die Hypothese wurde zweifelsfrei verifiziert. Ja, wie sind wir jetzt bei Penisverlängerung?
Ja, Reini, ganz ehrlich, also am Pimmel ziehen und er wird länger ist jetzt nichts so Überraschendes, oder? Also
weiß nicht, ist schon schwierig. Wir sind aber eigentlich von, ach Gott.
Von der Höhle der Löwen zu Pimmeln gekommen.
Hier sind auch, also wenn man das sucht, findet man auch Bilder von Keuschheitsgürteln.
Keuschheitsgürteln?
Ach Gott, es gibt hier, oh Gott.
Das gibt es doch nicht mehr, oder?
Gott, sind wir hier in einen Kaninchenbau gefallen.
Was ist das denn?
Google-Ergebnisse, warte mal. Das ist ein Produkt bei Amazon. Das sieht aus, ich kann nicht mehr. Diese Zeichnung dabei.
Das sieht aus wie der Farbroller des Todes. Ich kann ihn nicht mehr.
Oh
das
Gott,
ist.
Ist das gut.
Ach du Scheiße.
Ihr müsst euch vorstellen, also ich beschreibe.
Mach mal da.
Ich beschreibe das Ganze mal. Warte mal, ich muss da. Ich muss mal hier. Diese Bildchen finde ich am besten.
Oh, was?
Ihr müsst euch vorstellen, es ist wie eine Grillzange, die allerdings vorne zwei.
Ach du, das ist doch nicht echt, Reinhard.
Doch.
Du kannst dir bei Amazon, kannst du dir Was ist das? Da kannst du dir so ein Gewicht mit so einer Winde an den Pimmel hängen.
Ja.
Für wie viel? 36 Euro? Bitte, kannst du mir bitte einmal eine der Bewertungen davon vorlesen?
Es hat nur zwei und es hat auch wenig Sterne in Summe. Hat es überhaupt geschriebene? Nee, na, leider nicht. Nein, es gibt nur zwei Bewertungen. Einmal 4 Sterne und einmal 1 Stern. Ist schon
und
hart.
Und das andere,
ne?
Ding, ich, das ich find, Bewertung, ich find, rein?
Warte mal, da muss ich mal zurück. Ich finde das Ding tatsächlich noch ein bisschen schöner, worüber wir gerade gelacht haben. Wir müssen es für euch noch beschreiben. Es sieht aus wie eine große Grillzange. Die aber vorne zwei Rollen hat, da wo man das Grillgut fasst. Und anstatt des Grillguts fasst man hier das eigene Würstchen und zieht und es so, in die Länge und massiert es so in die Länge.
Aber das ist zum absoluten Vorteilspreis von 79 Euro. Also ich meine, das ist ein Schnapper, ne?
Ja, das ist am Homely männlicher Erwachsener liefert Übungswerkzeug. Was? Adult Hogan sagt Penis Exercise Delay Stretcher.
Guck, oh Gott, lies mal vor, was da steht rein. Jetzt Bewertung.
Also, das ist die Produktbeschreibung. Ah,
oh,
da
gibt's
die
Bewertung. Oh, guck mal. Oh, 5 Sterne. Oh, Reini.
Super Marge. Man nehme eine Glashebezange für maximal 10 bis 15 Euro, umhülle die Plastikrollen durch weichen Stoff und verkaufe das Ding für 80 Euro. Von so einer Marge träumen BMW, Audi und Co.
Okay, aber der hat 5 Sterne gegeben?
Ja, der hat 5 Sterne gegeben. Der nächste hier auch noch, heiße Marmeladengläserhalter. Klasse, um selbstgemachte Marmeladengläser zu tragen, ohne sich dabei zu verbrennen.
Hat es auch jemand für seinen Schwanz benutzt? Oder?
Hier, Gebrauch nutzen. Am Anfang war ich noch etwas skeptisch und verunsichert, ob es das Jelking per Hand, also Jelking, das scheint ein Begriff zu sein, J-E-L-Q-I-N-G, per Hand wirklich so adäquat ähneln oder gar ersetzen würde. Dennoch wurde ich eines Besseren belehrt, nachdem ich es benutzte. Ein wirklich nahezu angenehmes und auch leicht anregendes Empfinden bei der Ausführung. Persönlich kombiniere ich es mit einer Hydropumpe, um wirklich das bestmögliche Maß in geraumer Zeit zu erhalten. Das klingt wie von Google Translate geschrieben oder so. Es ist ihr Geld definitiv, das ist auch schön, es ist ihr Geld definitiv wert. Meins nicht, aber
ihr Geld ist es wert. Ich hab's nicht bezahlt, Reini, was ist denn das?
Warte mal kurz, wer per Hand nicht ständig am Glied sich wund und dämlich jelken möchte, könne zu dieser Alternative hier greifen. Zieht man es konsequent, konstant und kontinuierlich, die heiligen 3 Ks?
Die heiligen, natürlich.
Konsequent,
die drei,
konstant und kontinuierlich.
Die heiligen 3 Ks des Penis-Enlargement. Das sind die heiligen 3 Ks, natürlich.
Und ich habe mich immer gefragt, was sie beim Ku Klux Klan machen.
Konsequent, konstant und kontinuierlich.
Ja,
genau.
Ziehen die sich am Sack.
Ziehen sich gemeinsam mit der Grillzange an den Eiern rein.
Wird man nach gut 3 bis 6 Monaten beachtliche Zuwüchse wahrnehmen? Es funktioniert. Prinzip ist dasselbe wie beim Krafttraining. Ich kann es jedem ans Herz legen.
Boah, das ist wirklich unfassbar.
Das ist, also.
Reini, wie sind wir von Carsten Maschmeyer zu Pimmelvergrößerung gekommen?
Ist noch was Besseres. Hier gibt's noch, das ist das schlimm. Boah, das müssen wir bei irgendeiner Live-Show mal durchklicken. Da ist so viel geile Scheiße bei. Der Jazzmate, Profi männlicher Penis-Extender. Da kannst du dir hier so ein Ding, dass du dir so per Vakuum auf den Penis packst und dann hast du es mit einem Hosenträger um den Hals rum, um es nach oben zu ziehen. Alter, ist das, also mal ganz ehrlich, also Jungs da draußen, ne, solltet ihr unter einem kleinen Penis leiden, in irgendeiner Form, dass, wenn das gesundheitlich kein Problem ist, wenn wir jetzt nicht von einem Mikropenis oder so reden, ist das vollkommen egal.
Es ist also, vollkommen, dem Reini ist das vollkommen egal, dem sind alle Schwänze recht. Ich persönlich sage, ja, macht, was ihr könnt. Gebt der Natur nicht einfach ihr Recht, sondern zieht an der Wurst, bis sie lang ist. Am besten mit dem Trillerpfeifchen um den Hals. Oh Gott, es ist wirklich eine ganz seltsame Welt da draußen.
Wir sind durch die Google-Suchergebnisse dahin gekommen.
Die Google-Suchergebnisse, ja, weil du, Idiot, hier Dingenskirchen eingegeben hast.
Penisverlängerung.
Es gibt Millionen. Du wolltest darauf hinaus, wie es zu Google-Suchergebnissen kommt.
Ja, die ersten sind halt Anzeigen und da klicken, glaube ich, immer noch genug Leute drauf, weil es, obwohl es Anzeigen sind, auch adäquate Suchergebnisse häufig sind. Also du suchst nicht irgendwie nach Penisverlängerung und bekommst als erstes eine Anzeige zu Katzenstreu.
Nee, es ist dann auch wirklich Penisverlängerung.
Ja, genau, es ist auch wirklich Penisverlängerung. Phallomet irgendwas.
Phallosar. Ja, aber das war der.
Ich muss dabei ein bisschen an diesen Jingle denken von, wie ist das nochmal, dieses Erkältungszeug? Sanostol. Falosan.
Aber das war das, was die beiden Google-Gründer zu Milliardären gemacht hat, die Dinger zu ranken, oder was?
Nee,
weil guck mal, als wir Teenies waren, da gab's Lycos.
Das war nicht die Idee, die zu Millionären gemacht hat. Das hat am Ende die Einnahmen generiert und so, da halt die Werbung und so weiter zu machen. Aber das, was Google so erfolgreich gemacht hat, war, dass du nicht einfach eine mechanische Suche hattest, die einfach alles an Webseiten, was es gab, durchsucht hat, was früher noch halbwegs irgendwie möglich war, sondern die Ergebnisse, die dir geliefert wurden, nach Qualität gerankt hat.
Die muss ja irgendwie bewertet werden.
Ja, genau. Und dieser Algorithmus, auf die Idee zu kommen, das irgendwie zu bewerten, zum Beispiel, wie viele andere Seiten verlinken auf diese Seite? Das wäre ein Kriterium. Je mehr andere Seiten auf diese Seite verlinken, desto höher ist die im Ranking. Weil sie offensichtlich wichtiger ist, weil viele andere sich auf die beziehen. Und das ist nur ein ganz einfaches Beispiel, aber davon viele, viele Maße, die man nehmen kann, um halt eine Seite zu ranken. Und das ist das, was am Ende SEO ist heutzutage. Man versucht herauszufinden, wie der Google-Algorithmus eine Seite bewertet. Also wie muss meine Seite aussehen, damit der Google-Algorithmus das ordentlich bewertet. Und dieser Algorithmus, überhaupt Seiten zu bewerten in den Suchergebnissen und zu ranken, das war die Idee von Google. Und deshalb ist Google so erfolgreich geworden.
Gibt es Such-Engines, die das nachgemacht haben?
Das haben, glaube ich, hier und da welche versucht, aber Google war damit so früh und so groß am Start. Ich meine, heutzutage ist im Internet suchen, googeln ist ein Synonym dafür geworden, weltweit. Ne? Genau. Also da kommst du auch nicht mehr gegen an.
Und
also,
Lycos zum Beispiel damals ist das kenne ich noch mit dem Hund, Lycos.
Ja, Fireball.
Aber warum ist das abgekackt? Weil die das nicht gehabt haben.
Genau,
weil
die haben das, genau, die haben das nicht gehabt.
Und bist nicht auf einer Seite gelandet, die dir dann wirklich weiterhelfen konnte.
Also, die haben das entweder gar nicht gehabt oder schlechter gehabt als das, was Google damals hatte.
Ich weiß nur, dass Bill Gates letztens gesagt hat, der größte Fehler, den er jemals gemacht hat, war, Android nicht zu kaufen. Ne? Ah. Und der größte, also keinen Kompetitor für iOS aufzubauen. Oder OS X, was iOS ist, ja, ne? Also die,
iOS ist das
also,
gesehen,
kein, also er, das war, sieht er sich selber in der Schuld und Steve Ballmer, der das ja irgendwie auch verkackt hat oder so, jedenfalls, dass Microsoft den boomenden Mobilmarkt nicht gesehen hat und was es bedeutet. Ne? Und man hat ja noch drüber gescherzt, als das war ja so letztlich, wenn man bei Steve Jobs von einem Genie sprechen mag, was auch immer, wo er wirklich richtig lag oder wo seine Analysten richtig lagen oder die Menschen um ihn herum, war einfach allein die Touch-Bedienung, was das bedeuten würde, ab dem Zeitpunkt, wo du halt, ich hatte einen Kumpel im Studium 2004, weiß ich noch, Stefan, wo wir alle mega beeindruckt mit ihm, mit seinem Palm-Gerät saßen, so eine Art Vorzeit iPhone.
Ja, so
mit
ein Taschencomputer.
Ein Taschencomputer letztlich, mit einem Stift hier und wir waren mega beeindruckt und dann hat er immer seine Eintragungen gemacht und so. Und 2-3 Jahre später kam dann das iPhone und hat es einfach weggefegt, ne? Mit dem Gedanken, dein Finger ist dein Eingabewerkzeug.
Ja, also.
Wobei das ja auch, also wenn man mal zurückblickt, wir haben ja eben über simple Ideen gesprochen. Jeder von uns hat 10 Finger in der Hand, jeder, also außer jetzt der einarmige Piraten oder so. Und nicht auf die Idee zu kommen, dass man diese gleichzeitig benutzen kann.
Ja, auf die Idee kommen ist eine Sache, das technisch umsetzen nochmal eine andere. Also das hat Apple auch unglaublich gut gemacht zu der Zeit damals. Die ganzen Palms und so, die du hattest, die hatten ja keine, also die hatten Touch-Displays, die nicht so wie die heutigen sind. Also heute denkt ja, also jedes Kind denkt ja bei einem Monitor, es kann da drauf rumtippen, weil es mit dem Finger, weil es ein Touchscreen ist. Früher haben diese Touchscreens auf Druck wirklich reagiert. Also deshalb hattest du auch diese kleinen Stifte mit der Spitze und die haben auf den Druck reagiert. Das iPhone war eins der ersten Handheld-Geräte, die nicht mit Druck funktioniert haben, das Touch-Display, sondern kapazitiv. Also dadurch, wie dein Finger auf dem Display den Ladungszustand des Displays verändert. Und diese kapazitiven Displays waren damals sehr, also bei weitem nicht so genau, wie sie heute sind. Ne? Also du tappst mit dem Finger irgendwo drauf auf dem Bildschirm und für das Gerät ist das ein Blob. Irgendwo in dieser Gegend wird irgendwo das Handy sein, also wird irgendwo der Finger sein. Und die Software auf dem iPhone war gut darin zu erkennen, also zu interpretieren, was gemeint war. Ne, also aus der schwammigen Eingabe zu interpretieren, was war denn gemeint, wo sollte der Finger denn wirklich hin, worauf hat er gezeigt. Darin waren die sehr, sehr gut und das hat das iPhone als erstes Gerät auf so einem kleinen Display also besser gemacht als alle anderen.
Das ist dann letztlich der Gold, wird dann zum Goldstandard und damit machst du dann dein Geld. Ne? Also ich meine.
Ja, aber da war es ein Gesamtpaket, ne? Also da hattest du das Gerät, also das hat Apple ja generell immer sehr gut gemacht oder was, also eine andere Philosophie, das ist schlicht und einfach eine andere Philosophie, wie man an Computer herangeht, dass bei denen die Hardware und die Software aus dem gleichen Haus kommt. Also dass die Software, die die gemacht haben, also auch bei den Macs ist es ja genauso, das Betriebssystem von einem Macintosh-Computer läuft auf einem Mac. Also du kannst nicht macOS nehmen und das auf irgendeinem Windows-Rechner installieren, also auf irgendeinem, den du dir selber zusammengeschraubt hast. Das ist jetzt nicht zwingend Böswilligkeit, dass man das nicht will. Man kann sich auch so Hackintoshs zusammenbauen. Also ich glaube, mittlerweile will man das auch nicht, sondern eher ein anderer philosophischer Ansatz, dass du sagst, ich mache mein Betriebssystem passend zu meiner Hardware, die ich selber baue, weil dann muss mein Betriebssystem auch nur Treiber haben für die Hardware, die ich bestimme. Und ich baue in meinen Computern generell nur 5 verschiedene Grafikkarten ein, also 5 verschiedene Konfigurationen. Ergo muss das Betriebssystem auch nur mit diesen 5 Treibern zurechtkommen und mit diesen 5 Treibern irgendwas machen. Ist bei einem Windows-PC ja komplett anders. Konfigurationen eines Windows-PCs an Hardware millionenfach unterschiedlich. Welcher Prozessor, welches Mainboard, welche Grafikkarte, welcher Arbeitsspeicher und so weiter. Und bei den Apple-Geräten ist das so, dass die Hardware halt sehr beschränkt ist. Also die Auswahl ist halt beschränkt, weil es der gleiche Hersteller ist, der auch die Software macht. Also da ist die Software für die Hardware gemacht. Und deshalb funktionieren die Dinger auch so gut. Also man kann geteilter Meinung sein, dass man sagen kann so, ja, aber Apple-Geräte sind alle so teuer, bla bla bla, bezahlt man nur für den Namen. Ja, mittlerweile wahrscheinlich bezahlt man auch was für den Namen oder so, aber ich benutze seit Jahren Macs als Rechner. Ich benutze zum Zocken halt einen Windows-Rechner und für die Livestreams. Aber ich habe seit Jahren MacBooks und bin mehr als zufrieden mit den Dingern. Also ich denke mir auch immer, wenn ich mir ein MacBook kaufe, ja, dann bezahle ich dafür halt 2.500 Euro für das Notebook, aber damit arbeite ich und zwar, wenn ich mir mein MacBook angucke, das ich jetzt habe, das habe ich seit 5 Jahren und ich habe das noch nicht einmal formatiert oder so. Also es läuft immer noch fast so wie am ersten Tag und es funktioniert halt immer noch gut. Der Akku hält immer noch lange und ist immer noch leistungsfähig.
Aber es ist irgendwie schade, ich verstehe es gar nicht, dass Apple nie hingegangen ist, weil das ist ja die große Bastion des Windows-PCs, dass du gamen auch kannst.
Ja.
Und das ist ja bei Mac immer scheiße gewesen. Es gab damals wenige Spiele, die, als meine Frau sich den ersten Mac gekauft hat, weil die ja Grafikerin ist, oder den ersten sich leisten konnte, damals ein MacBook Pro, das haben wir hier immer noch irgendwo rumstehen, von, ich vermute mal, 5 Kilogramm, ein riesiger Block, also eigentlich ein nicht portables Notebook. Ich weiß noch, wie wir dann 1 Gigabyte Erweiterungsspeicher für wirklich sehr viel Geld gekauft haben.
Ja, ist immer noch so. Ich habe, als ich mir meinen iMac gekauft habe, habe ich auch den Mac so gekauft und also den iMac und den Arbeitsspeicher dann halt so bei Amazon oder sonst wo gekauft, hat die Hälfte gekostet.
Ja, aber Blizzard war eins der wenigen Software-Studios, das damals zum Beispiel die Spiele dafür auch mitentwickelt hat. Also du konntest StarCraft spielen, du konntest Diablo spielen und so weiter, ne? Mittlerweile nicht mehr. Overwatch ist zum Beispiel eins der wenigen Blizzard-Spiele, die nicht auf Mac laufen, wo du es dann mit Bootcamp und so machen musst. Und ich verstehe nicht, warum viele, also warum auch Apple das nie unterstützt hat, also warum die nicht hingegangen sind und gesagt haben, ey, wir sind nicht nur zum Arbeiten geil, zum Aufnehmen und von mir aus zum Schneiden, Videobearbeitung, sonst was, sondern ihr könnt bei uns auch zocken, wenn ihr wollt. Wir machen unsere Software so weit auf.
Die Zielgruppe ist zu klein, glaube ich.
Alter, ich bin mir so sicher, dass so viele Leute, die uns gerade zuhören, total Bock hätten, auf ihrem MacBook zu zocken. Klar, man kann es über Bootcamp, aber es ist doch affig, es ist doch lächerlich.
Ja, du musst ja halt Windows installieren, ne?
Genau, dafür. Aber allein, warum macht man diese Schnittstelle nicht auf? Es wäre doch gar kein Problem. Dann sagt man, hey, okay.
Ich glaube, weil die einfach, weil die nicht mehr müssen, also weil die nicht müssen. Ist halt, die Zielgruppe ist zu klein, das Risiko ist zu groß, den Scheiß, den du dir mit ans Bein bindest, ist zu groß, was die ganze Softwareentwicklung der Spiele und so angeht. Das irgendwie passend zu machen. Ich glaube, da ist der Benefit zu gering. Also es ist, ich frage mich ehrlich gesagt auch, wie lange es überhaupt noch, also wie lange es den Mac noch geben wird, als so wie er halt ist, weil Apple macht mittlerweile den größten Teil seines Umsatzes einfach über die Mobilgeräte, ne? Sei es jetzt das iPhone oder das iPad oder sonst was. Und die Geräte werden sich auch immer ähnlicher, ne? Also ich habe auch einen iPad Pro, das ich häufig so mit unterwegs habe. Das ist leistungsfähiger als mein MacBook, das ich hier gerade habe. Ne?
Ja, aber besonders fürs Arbeitsumfeld, also für Grafiker und so, wirst du ja immer stationäre Rechner letztlich benötigen, weißt du? Also du wirst ja nicht Mobil-Devices auffangen können.
Doch. Also so, wenn du natürlich große Sachen rendern willst und so bla bla, dann brauchst du irgendwann so eine Workstation, ne? Also da ist dann auch nicht mit so einem MacBook oder so getan, so einem kleinen, sondern dann brauchst du irgendwie, weiß nicht, wenn du 3D-Filme rendern willst oder schneiden, dann brauchst du halt irgendeine große Kiste, so ein Mac Pro oder auch irgendein vor Kraft nicht mehr laufen können, ein Windows-Rechner oder so. Aber so 4K-Videos oder so schneiden, das Das kannst du mittlerweile auf dem iPad machen, auf dem iPad Pro.
Wenn man mal drüber nachdenkt. So. Also ich erinnere mich sehr gut an diesen Palm von meinem Kumpel und der konnte halt, das war ein Terminkalender.
Ja.
Ne? Das war ein Terminkalender mit Notizfunktion und wir fanden das 2003 extrem beeindruckend.
Ja, ja, ja. Ich hatte auch mal, ich weiß noch, eins meiner, mein zweites oder drittes Handy war auch so ein Smart-Handy, auf dem Windows CE lief. Also das mobile Windows. Und was das für ein heißer Scheiß war, als man darauf eine Videodatei abspielen konnte. Mit 320 mal, weiß ich nicht, ja. 240 Bildpunkten oder so.
Ich bin mal gespannt, was alles kommt, wenn wir alte Säcke sind. Weißt du, so mit 60, 70, wenn dann VR ohne Brille funktioniert oder ohne, weißt du, wo du einfach nur so eine Brille, wie du sie jetzt gerade trägst, ja. aufsetzen musst. Wo diese ganzen technischen Limits, die wir jetzt gerade haben, einfach verschwunden sind. Und ob wir dann wirklich so wie unsere Eltern oder die Generation unserer Eltern so kopfschüttelnd da sitzen und sagen, damit können wir nicht mehr connecten, die jungen Leute.
Ah, das hast du jetzt schon.
Ich kann mit deren Musik nicht connecten, aber mit deren Technik schon. Ja gut, aber ja, TikTok dann auch wieder nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, nicht wie die Technik benutzen. Zwingend, also mit der sehr jungen Generation. Ich finde es auch immer wieder faszinierend, wenn ich darüber nachdenke, dass irgendwie mein Neffe, der ist jetzt über 20, ne, also schon erwachsen alt, bla bla, dass der nicht ohne Internet, also seitdem es ihn gibt, gibt es das Internet. Krass, der kennt, ne? Das nicht ohne. Der
kennt das Leben nicht ohne Internet. Ja. Und das ist, vielleicht ist das, wir waren die letzte Generation, die es so erfahren hat, oder? Die Leben, ja. ein Aufwachsen erlebt hat ohne Vernetzung.
Was ich krass finde, ist, wir haben den Anfang des Internets miterlebt. Also wir waren noch jung, aber wir haben es trotzdem miterlebt, wie das Internet quasi in unseren Alltag eingedrungen ist. Das muss so ein bisschen so sein, wie ich heute Leute beneide, die in den 70er, 80ern so 20 waren. So um die Zeit, die halt mitbekommen haben, wie Computer. Also so wie wir mitbekommen haben, dass das Internet in den Alltag eingedrungen ist und alles durchsetzt hat, haben die das mit Computern erlebt. Und ich frage mich, ob die Generation nach uns darum beneidet.
Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, wenn die erfahren, was wir damit gemacht haben. Weil ehrlich gesagt, kein Scheiß. Ich weiß noch, wie mein Kumpel Micha aus der Schule, 7. Klasse rüberkam mit seinem 56K-Modem und wir das zu Hause bei mir aufgesetzt haben. Ich weiß gar nicht mehr, man braucht ja dann noch Vertrag oder so. Jedenfalls hat er mir geholfen, das 56K-Modem aufzubauen. Und dann habe ich da gesessen mit ihm. Wir haben, glaube ich, 4, 5, 6 Stunden gebraucht, bevor es auf einmal lief. Das war ja auch nicht wie heute. Du hast nicht dein WLAN angesteuert, draufgedrückt, den WPS-Button und auf einmal bist du mit 1 Gigabit im Netz gewesen. Und du hattest und dann im Zweifelsfall kam nichts oder dann kam das, dass du dann halt, dann öffnete sich zu der damaligen Zeit der Netscape Navigator. Dann saßen wir da so, ja, was machen wir denn jetzt? Völlig doof. Also ich weiß noch genau, wie ich mit dem 97, 98 in meinem Kinderzimmer saß. Wir hatten den Computer aufgebaut, alles war fertig. Wir wussten aber überhaupt nicht, was wir jetzt machen sollen, weil das war nicht wie heute. Ja, ich gehe jetzt auf spiegel.de, ich gehe jetzt auf bild.de, ich gehe jetzt auf Amazon, im Shop was oder ich gucke bei Google nach.
Und dann habt ihr die ersten Pornoseiten
gefunden. Genau, dann haben wir hart gewankt. Nein, wirklich, ich weiß noch, weißt du, worauf wir gegangen sind? Geh bitte mal auf sackhaar.de.
Gibt's das noch?
Ja, kennst du die Seite noch? Da war früher, wurde dann einfach ein Notenschlüssel in Form eines Sackhaars eingeblendet. Das war's. Das war, glaube ich, die erste Homepage, die ich jemals besucht habe, weil einer in der Schule gesagt hat, geh mal auf sackhaar.de.
Ich glaube, die gibt's nicht mehr.
Gibt's nicht mehr.
Nee.
Und dieses, das war so ein bisschen, glaube ich, die Anfangszeit. Reinhard, warum drücken sie Frauen sich an die Tür? Was machen die da?
Ich weiß nicht. Ich glaube, die wollen hören, was wir tun.
Reinhard, du bist so ein geiler Typ.
Ich
wirklich.
Bin mit der besten Frau der Welt verheiratet,
ja,
genau wie du.
Genau wie ich. Wir sind so dankbar für das Leben, das wir leben.
Sie sind wieder weg.
Ja, okay. So. Jedenfalls war die, das war, glaube ich, wirklich so ein bisschen wie Kolumbus, der an den Strand von Amerika gestolpert ist und nicht wusste, was er mit diesem Riesenland erstmal anfangen soll. So war das wirklich. Jetzt ist ein seltsamer Vergleich. Aber ich meine damit einfach, du hattest auf einmal den Schlüssel zum Internet in der Hand mit 14. Deine Eltern wussten eh nicht, was das ist. Also mein Vater kam und
so. Meine Mutter
die Computerjungens,
auch nicht.
Die Computerjungens, geht doch mal raus, mal Fußball spielen. Wirklich, diese Generation, dieser Gap war in unseren Generationen noch. Ne? Heute kommt Vater rein und spielt zusammen die Xbox. Wenn ich jetzt ein Kind hätte, das 14 wäre, dann würde ich sagen, zeig mir das mal.
Ja, und das Schlimme ist, dass wir deinem Kind, wenn du oder unseren Kindern irgendwann später mal genauso peinlich sein, wenn wir reinkommen und sagen so, ja komm, lass mal eine Runde zocken, dann irgendwie, geh doch mal weg hier. Ich will mir meine Nadel setzen.
Nein, ich will Augmented Reality Minecraft spielen. Verpiss dich, Papa, du bist voll peinlich.
Das ist Back to the Future, das spielt man mit den Händen. Das ist ja für Babys.
Ja, ja, aber damals gab es halt diesen Gap, so unsere Eltern konnten das nicht verstehen. Wir haben es aber auch nicht wirklich verstanden. Ich weiß wirklich, wie ich tagelang im Internet saß und ich wusste, wo ich hin sollte damit.
Ja,
klar, dann hast du gegoogelt, keine Ahnung, der und der Film und dann kam da das Filmposter und dann konnte man da draufklicken. Ich weiß auch noch, wie wir 2003 immer auf apple.trailers.com
ja,
gegangen sind.
Das mache ich heute Kino. Noch. Ich mache das heute noch. Ich gucke auf Apple Trailers gelegentlich noch, was so nächstes Jahr oder so ins Kino kommt. Also
egal,
was so einen neuen Trailer ankommt. Doch, das mache ich gelegentlich
noch. Vor 15 Jahren habe ich mir das noch reingezogen. Da habe ich jedes Mal, oh geil, neue Trailer für Kinofilme. Und jetzt so, oh Kino, spielt man das mit den Händen?
es gibt so 90er Jahre Internet-Simulatoren.
Habe ich mal gesehen mit diesem ganzen alten Scheiß, ne? Also mit so GIF-Grafiken und sowas und so. Also, wo alles aussieht, wie damals das Internet aussah, ne?
Ja, wo du auf so eine Seite gehen kannst und sich das dann auch genauso langsam aufbaut wie damals. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wo. Ist das schön. Also, ja, schwierig. Kann man sich heute nicht mehr geben. Ist auch schwierig, jemandem zu vermitteln. Also,
Kannst du das da sehen?
Ja, so, ja, aber das hier sieht eher aus wie so. Das ist so ein Artikel darüber. Das sieht eher aus wie so. Also, so viel Grafik.
Katis
und Kuddly so.
Cat Corner.
Ja, so viel Grafik war früher nicht.
Nee, also, das ist eigentlich unrealistisch. Das, ja. Das ist schon spacig. So. Es war einfach öde. Also, es sah einfach aus. Ihr müsst euch vorstellen, das war zu der Zeit, als halt Grafiken so aussahen, wie halt euer Lehrer an die Tafel gemalt hat oder wie man der spacige Lehrer an den Folienprojektor gemalt hat.
Ja, und viel sehr, also wenn sich was bewegt hat oder irgendwas Bild war, dann war das halt nicht Video, sondern wie du so schon sagst, so ein GIF, wie auch immer man das nennen möchte. Weil irgendwie der hat tanzende Hamster kommt daher, der Hamster Dance.
Der Hamster Dance kommt daher?
Ja, kennst du den Hamster Dance nicht?
Ja, ja, ich kenne das.
Also die Seite von damals. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, den Hamster Dance, das Internetportal. Ja, nicht mehr so, ich glaube nicht mehr so richtig. Egal.
Aber doch. Reini, also dieses, das, was ich, das hatte ich letztes Mal besprochen, was ich halt einfach so unfassbar daran finde, ist, was, glaube ich, Generationen nach uns sich gar nicht mehr vorstellen können. Und da habe ich von meinem Opa erzählt, der war ja Wissenschaftler bei Bayer. Und der hat so jeden Morgen Nikotinsäure genommen. Das hat nichts mit Nikotin selbst zu tun, ist irgendein Derivat, bla bla. Und er war der festen Überzeugung, das ist ein großes Hilfsmittel für ein langes Leben. Der hatte so ein paar selbst erfundene Medizinregeln. Und der ist auch alt geworden damit, obwohl er Asbestose hatte. Aber er hat.
Dazu möchte ich noch kurz einen Fun-Fact vermitteln.
Zu Asbestose?
Ja, zu Asbestose.
Dein Opa ist tot. Fun-Fact. Was für ein Fun-Fact,
ich weiß gar nicht, wo es letztens. Ich habe es irgendwo bei TikTok durchgerauscht oder so. Und ich habe es dann noch gegoogelt und es stimmt wirklich. Kennst du den Film Der Zauberer von Oz?
Mit Judy Garland, ja.
Ja, mit dem. Ja, der Schnee in den Zähnen ist Asbest.
Was?
Das ist Asbest. Das ist purer weißer Asbest.
Die haben Asbest regnen lassen?
Die haben Asbest regnen lassen.
Ich weiß nur, dass dass John Wayne mal an einem Set gedreht hat, das im Moroa-Atoll war, wo vorher Atomtests stattgefunden haben. Und nachher die komplette Filmcrew. John Wayne ist an Krebs gestorben. Ungefähr 70% der Mitarbeiter sind innerhalb der nächsten 10 Jahre an Krebs gestorben. Und du dachtest so. What?
Weil man noch nicht wusste, was da, ne? Aber,
die haben Asbest regnen lassen?
Ja, in der Zauber von Oz, der komplette Schnee, in dem die sitzen und der von oben runterrieselt, ist purer Asbest. Weil es schmilzt halt nicht, sieht aus wie Schnee, also weißer Asbest sieht halt aus wie Schnee, ist genauso krebserregend wie der ganz andere Scheiß und die haben das Zeug vom Himmel regnen lassen im Studio.
Somewhere
und so noch so durch die Gegend geworfen.
Over the rainbow, Asbestose from. Mein Opa zum Beispiel, dem haben die Mediziner gesagt, der ist mit 83 an Asbestose gestorben, weil der hat offen mit Asbest in den 40er und 50er Jahren bei Bayer gearbeitet, dass der locker 20 Jahre früher gestorben wäre, wenn der nicht so gelebt hätte. Wow. Worauf ich aber hinaus wollte, war, dass er mit einem amerikanischen Wissenschaftler einen Briefwechsel hatte über diese Nikotinsäure. Und das hat er mir auch ganz stolz gezeigt. Dann hatte er so einen Ordner zu Hause und saß immer da. Und das war sein Freund, also er hat auf Englisch geschrieben. Und mein Opa ist ja 1918 geboren gewesen, deswegen war sein Englisch gar nicht so gut. Er musste also mit dem Wörterbuch teilweise dann auch nachschlagen. Nicht Google, sondern mit
genau,
Wörterbuch.
Nicht Google Translate.
Und dann saß er halt da und schrieb seinen englischen Brief. Ich weiß noch immer, wenn Opi seinen Brief an den Wissenschaftler aus Amerika schrieb. Ich war so 10, was ist der Wissenschaftler aus Amerika?
Ja,
so wie der Typ, der am Anfang von Edward mit den Scherenhänden, weißt du, Vincent Price, dann irgendwie das zusammen pöppelt. Also ich hatte mir so einen weißhaarigen, in weißkittligen amerikanischen Wissenschaftler vorgestellt und dann hat mein Opa diesen Brief genommen, dann haben wir da die Interkontinental Briefmarke draufgeklebt, ne, weil das musste ja nach Amerika.
Luftpost.
Luftpost, genau. Und dann 4 Wochen später kam die Antwort. Das war die Kommunikation. Klar, die haben auch irgendwann mal telefoniert, aber das war die grundsätzliche wissenschaftliche Kommunikation zwischen meinem Vater und diesem Kumpel aus Amerika, meinem Opa. Und stell dir das mal im Jahr 2021 vor. Da würde ja kein Mensch drauf kommen.
Nee,
vier Wochen für einen Dialog.
Deshalb gab es, also das ist ja was uns in der Wissenschaft heute immer noch nachhängt, diese ganzen Fachjournale, so diese Journals, so Nature und den ganzen Scheiß, die immer noch quasi ein Monopol darauf haben und an die du all deine Rechte abtrittst, wenn du wissenschaftlich was veröffentlichst oder dafür zahlst, wenn es Open Access sein soll und so. Das ist ja auch noch aus dieser Zeit, als die noch einen Sinn hatten, als man an diese Fachzeitschriften Sachen geschickt hat, die dann von anderen Wissenschaftlern gereviewt wurden, natürlich auch umsonst, auch heute immer noch umsonst. Und die haben dann dafür gesorgt, das zu verteilen. Und da hat es halt auch gedauert, bis sich das weltweit verteilt hat. Das ist heute eigentlich auch mit dem Internet eigentlich massiv überflüssig geworden. Nun ja, so gerne ich hier mit dir in dieser unglaublich schwitzigen, warmen Wohnung rede,
rein hier ohne Scheiß. Ich meine, das Einzige, was mich wirklich heiß macht, ist diesen die Schweißperlen von deiner Stirn rinnen zu sehen.
Oh,
ich werde ein bisschen heiß dadurch. Ich will gleich noch eine Ballettstunde mit dir machen. Reini, das war unsere neue Folge, Alliteration am Arsch. Zu spät erschienen, es tut uns leid, Community.
Ja.
Wir haben gestern Abend wirklich Löffelchen geschlafen. Es war so, weil, es war so wild. Es war, Deutschland hat
warm
gewonnen. Ich hatte leicht ein Sitzen, ich war müde. Und es war dann, hat dann auch noch fürchterlich angefangen zu donnern. Das wollten wir euch nicht zustehen.
Nee, weil Tonqualität ist uns wichtig.
Tonqualität ist für uns der heilige Gral. Ich meine, viele von euch schreiben uns immer wieder, dass sie begeistert sind, dass unser Podcast sich so Mühe gibt, so gut zu klingen. Und die anderen, die uns schreiben, können uns mal. Das war Alliteration am Arsch. Aber noch Musiktipp, Reini.
Ah, Musiktipp. Oh, warte mal, habe ich auf meiner Liste von Musiktipps noch was, was ich jetzt raushauen kann?
Okay, ich hau was raus.
Ja, dann hau mal.
Ich nehme ein wunderschönes Cover von Run River North von Mr. Brightside von den Killers.
Ich guck gerade mal, ich hätte noch wie hieß es denn? Irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben. Ich hätte gerne was von Story of the Year.
Story of the Year.
Habe ich
Until
davon schon mal was gehabt?
Until the day I die, Anthem of our dying day. And the hero will die. Kann es sein, dass die große, in unserem Song muss das Wort die vorkommen?
Ja, so ein bisschen. Nee, Until the Day I Die fände ich zum Beispiel ganz gut, Until aber ich weiß nicht, ob ich das schon mal hatte.
Nein, hattest du noch nicht. Die kenne ich
noch nicht. Ja, super, dann nehme ich das.
Sehr gut. Das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Danke, dass ihr uns folgt. Danke, dass ihr uns zuhört. Schreibt uns bitte. Diesmal haben wir keine Fragen gestellt. Schickt uns eure, das würde mich interessieren. Schickt uns bitte eure Lieblings-Homepages, als ihr das Internet entdeckt habt.
Oh ja, das fände ich schön.
Wenn es die noch gäbe, dann können wir die nächstes Mal googeln und können uns die angucken, während wir aufnehmen.
Vielleicht kriegen wir dann auch noch so Flashbacks, weil wir uns an Sachen wieder erinnern, die wir alle verdrängt haben und nicht mehr so richtig wissen.
Richtig, die wir vergessen haben. Schickt uns das würde mich echt interessieren, über Podigy oder wo kann man nochmal, haben wir auch eine E-Mail-Adresse?
Wir haben eine E-Mail-Adresse, info-alliteration-am-arsch.de. Also mit dem Minus jeweils dazwischen.
Viele
Minusse. Am liebsten dahin, die steht auch im Impressum vom Blog. Ansonsten, wir sollten noch was zu dem Live-Termin sagen. Ölde ist fast voll.
Boah, Reini, ey, mega heiß. Ja, Ölde ist fast voll.
Ölde ist fast voll. Da sind, glaube ich, nur so ein paar Viererplätze am Rand, die irgendwie belegbar sind.
Und wir haben auch schon alles versucht, diese Viererplätze zu weniger Plätzen zu machen.
Aber Corona-Verordnung, Genehmigung, bla, geht nicht. Also ist halt schwierig, auch für die Veranstalter, weil das einmal irgendwie vom Gesundheitsamt oder so genehmigt wurde, so als Veranstaltung, und dann kannst du da nicht mehr groß viel dran umändern.
Richtig. Und also, wir kehren auch an zwei andere Orte zurück, beziehungsweise kommen neu am 17., also wir sind am 18.8. in Oelde. Da kriegt ihr im Moment noch ein paar Restkarten bei Eventim, aber halt Viererplätze, vielleicht kriegt ihr euch organisiert. Reservix ist, glaube ich, fast gar nichts mehr bei Eventim.
Ja, man sollte aber bei beiden mal gucken, weil beide irgendwie andere Kontingente haben, die sie verkauft.
Das
also
ist richtig. Und wir sind am 17.8. in Düsseldorf, das geht sehr bald in den Vorverkauf, und am 21.8. kehren wir zurück, wo wir letztes Jahr im Autokino gespielt haben, aber diesmal Open Air in der Zeppelin-Halle.
Ja.
Der Zeppelin wird für uns aus der Halle rausfliegen. Am 21.8. Essen-Mülheim am Zeppelin.
Ich überlege mir, ob ich mit so einem
Monokel und
geschmiert. Ja, mit so einem, so als Graf Zeppelin und so, ja komm, lass sie fliegen.
In so einer Uniform, ja, das ist eine schöne Idee. Die beiden Termine, Düsseldorf und Essen, gehen noch in Vorverkauf. Oelde ist schon im Vorverkauf. Wir freuen uns drauf, euch live zu sehen. Es tut uns leid, dass wir euch nicht viel mehr anbieten können, aber ey, das sind drei Abende mit jeweils 500 bis 800 Menschen, da wird es richtig geil werden.
Ja, wir können gerade leider auch, also es ist alles sehr NRW-zentral, aber wir kriegen es gerade terminlich auch nicht hin, groß noch viel mehr dazu zu buchen. Du hast ja auch noch andere Termine mit diesem anderen unbedeutenden Podcast, ich weiß nicht mehr, wie der heißt.
Ich hab's auch vergessen.
Irgendwas, also das, wo du Gast von dem Özcan sein darfst.
Genau, Sucuk und Süßspeise. Genau,
ja, genau,
das war
Sucuk
das.
Und Süßspeise, der von diesem unbedeutenden Radiosender irgendwie gemacht
wird. Nie gehört. Live oder wie
heißt. Ja, irgendwie so drei Retorte, keine Ahnung. du bist ja so noch ein bisschen unterwegs mit anderen Sachen und ich auch.
Ja, Zirkus Roncalli hat mich eingestellt. Ich bin jetzt Feuerschlucker im Zirkus Roncalli und auch Löwenbändiger. Es ist eine gute Zeit. Ich genieße das sehr.
Ja, schön, ne? Und das Ganze als Tanzbär verkleidet. Finde ich wundervoll. So. Macht's gut. Wir sind raus und wir sprechen uns in einer Woche wieder.
Das tun wir.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.